Wenn man Leid vermeiden kann, bei empfindungsfähigen Wesen sollte man dieses Leid vermeiden. Stimmst du dem zu oder stimmst du dem nicht zu?
Ich würde nicht zustimmen, nein.
Dann bist du ein Psychopath. Wenn du nicht findest, dass man Leid ohne großen Aufwand, unnötiges Leid verhindern könnte, dann stimmt etwas nicht mit dir.
Das finde ich jetzt aber ein bisschen schlecht, weil du pathologisierst mich jetzt als Psychopath. Ich meine, du bist nicht unbedingt, naja, ich meine, wenn jetzt Sigmund Freud vor mir säße, würde ich vielleicht besser zuhören, aber wenn du jetzt mich einfach so diagnostizierst, während du mich nicht so gut kennst, mich so gleich als Psychopath abzustempeln, finde ich jetzt eher eine rhetorische Taktik, die das Publikum dazu aufstachelt, mich im negativen Licht zu sehen. Guten Tag und willkommen zu diesem Podcast des Bündnisses Redefreiheit in Zusammenarbeit, dieses Mal mit dem Schweizer Monat. Wir haben heute einen sehr speziellen Gast bei uns, nämlich Marko Kovic. Marko Kovic ist ein Gesellschaftskritiker und ein Kolumnist für now.ch. Vielen Dank, dass du hier bist, Marko.
Danke für die Einladung. Vielen Ob Dank. Ich speziell bin, weiß ich nicht, das zeigt sich dann jetzt.
Ja, okay. Der Grund, weshalb wir das auch mit dem Schweizer Monat machen, Marko, ist, weil du hast für now.ch eine Kolumne geschrieben über Veganismus. Und es ging darum, weshalb der Veganismus gescheitert sei. Du hast dann gewisse Argumente vorgebracht, nämlich zum Beispiel, dass der Verzicht auf Veganismus oder der nicht vegane Lebensstil, also wenn man Fleisch isst, dass das widersprüchlich sei. Du hast auch gesagt, dass es dort gewisse Irrationalitäten gibt, zum Beispiel Emotionen, die dabei mitspielen, dass der Veganismus sich nicht durchgesetzt hat. Und ich habe dann für den Schweizer Monat eine Replik geschrieben oder darauf geantwortet, indem ich eigentlich argumentiert habe, dass ich zu wenige Begründungen in deinem Text sah für das, was du argumentiert hast, für die Gutheit des Veganismus. Du hast dann auch eine Antwort gegeben und gesagt, ich hätte non sequiturs gebracht, ein paar ad hominems vielleicht und auch Verdrehungen gemacht. Du hast noch den Karnismus erwähnt. Karnismus nennt sich das. Und das ist so das Setting, weshalb wir hier zusammen debattieren. Vielleicht, was ist deine Meinung dazu?
Zu Tierkonsum meinst du allgemein?
Oder ja, dazu, genau? zum ganzen Zyklus, den ich gerade beschrieben habe.
Ja, das stimmt so. Und jetzt wollen wir also drüber reden oder okay, über die Publikationen reden.
Was ja, ist, können wir. Vielleicht sollte ich mal fragen, ad hominems in meinem Text, welche habe ich gemacht?
Hast du einen Text da? Ich müsste noch mal lesen.
Ah, okay. Nein, den Text habe ich momentan nicht da.
Mhm. Wie hast du mich denn beschrieben im Text? Was für Adjektive hast du gewählt?
Es war nicht so sehr eine Frage der Adjektive. Ich habe einfach gesagt, du hast das nicht genug begründet, weshalb es moralisch sozusagen eine Pflicht sei, Veganer zu werden.
Aber wie hast du mich denn beschrieben? Also wenn du jetzt über die Texte reden willst, dann reden wir darüber, wie hast du mich beschrieben in deinem Text?
Naja,
deskriptiv, also mit den Adjektiven meine ich.
Ich habe eher über deine Positionen geredet. Und
du hast auch mich als Person beschrieben. Wie hast du mich beschrieben?
Dich als Person habe ich nicht wirklich beschrieben, soweit ich mich erinnere, sondern eher deine Position hinterfragt. Mhm. Vielleicht können wir vom Beginn an anstarten. Nämlich, ich fand deine Idee zum Beispiel, dass die Leute irrational sind, nicht so überzeugend. Was war der Gedankengang dahinter, als du sagtest, dass die Leute irgendwie eher auf emotionaler Basis den Veganismus verwerfen?
Das ist keine Idee, das ist ein Argument und das ist empirisch untermauert. Es gibt viele Studien moralpsychologisch, die genau das untersuchen. Die meisten Menschen sagen, ich bin dagegen, dass empfindungsfähige Tiere Leid empfinden und gleichzeitig essen sie empfindungsfähige Tiere, was ihnen Leid zufügt. Und das ist ein Widerspruch, das ist irrational.
Okay, einfach damit wir das nochmal ganz glasklar aufschlüsseln. Der Widerspruch besteht worin genau? Einfach nochmals.
Dass Menschen gleichzeitig sagen, ich will empfindungsfähigen Tieren kein Leid zufügen und gleichzeitig fügen sie empfindungsfähigen Tieren Leid zu, indem sie essen.
Okay.
Das ist der sogenannte Meat Paradox.
Fleischparadoxon, würde man das auf Deutsch nennen. Okay, also du siehst dort zwei Dinge, die sich widersprechen. Also auf der einen Seite gibt es Leute, viele Leute, die sagen, wenn man sie fragt, wollt ihr Tieren Leid zufügen? Würden Sie sagen oder antworten, nein, ich möchte Tieren kein Leid zufügen. Mhm. Auf der anderen Seite aber sind das genau dieselben Leute, die Tiere essen.
Also nicht immer genau dieselben. Es gibt Leute, die keine Tiere essen und Tieren kein Leid zufügen wollen. Aber bei Leuten, die Tiere essen und ihnen gleichzeitig kein Leid zufügen wollen, gibt es diesen Widerspruch,
genau. Genau, und das würde dann als Paradoxon bezeichnet werden.
Genau.
Okay, und aber warum ist das überhaupt ein Widerspruch? Das verstehe ich nicht ganz. Weil, wie würdest du denn das bezeichnen, das Nicht-Wollen? Da gibt es ja ein Nicht-Wollen, nämlich man will Tieren kein Leid zufügen. Das ist so eine Art, ist das dann Mitleid oder was ist das?
Es ist die moralische Überzeugung, dass unnötiges Leid idealerweise vermieden werden sollte. Und der Widerspruch ergibt sich dadurch, dass man trotz dieser Überzeugung unnötiges Leid verursacht.
Okay. Also eine moralische Überzeugung, dass man Tieren kein Leid zufügen sollte.
Mhm. Genau. Mhm.
Aber wie würdest du denn das mit dem Fleischkonsum verbinden? Weil nur weil man... Also es ist ja komisch, oder? Weil haben die Leute wirklich eine moralische Überzeugung, keine Tiere zu essen?
Nein, eben nicht. Sie haben, also die meisten nicht, die meisten Leute essen ja Tiere. Mhm. Aber die absolute Mehrheit der Menschen hat die Überzeugung, dass Tiere nicht unnötig leiden sollen. Aber dadurch, dass man Tiere isst, weil das hedonisch halt schön ist, verursacht man unnötiges Leid, dass man eigentlich schlecht wird.
Okay, aber ist das dann eine moralische Überzeugung? Also zu sagen, wenn ich einfach sage, ich würde den Tieren kein Leid zufügen wollen, unnötiges Leid, ist das dann wirklich eine moralische Überzeugung, dass man keine Tiere essen sollte?
Ja, weil man dadurch, dass man Tiere isst, das Leid, das man ja moralisch gesehen schlecht findet, das man vermeiden will, verursacht.
Also durch das Essen der Tiere verursacht man genau dieses Leid, welches man gesagt hat, man wolle es verhindern.
Genau.
Okay. Hm. Ist das denn nicht ein bisschen absurd, daraus die Konklusion zu... Ich meine, was ist genau unnötiges Leid? Ist ein bisschen komisch zu definieren. Ist es dann... Ich meine, wie würdest du unnötiges Leid definieren?
Das ist Leid, das wir als Menschen verursachen durch menschliches Verhalten. Und dass wir als Menschen auch mit unserem Verhalten ohne große Kosten vermeiden können.
Also sobald die Kosten zu groß sind, würdest du es nicht vermeiden wollen?
Meine Haltung ist, und die ist vielleicht nicht perfekt rational, aber ich sage, wenn Menschen Tiere essen müssen, um zu überleben, dann finde ich das moralisch legitim. Wenn Menschen keine Tiere benötigen, um zu überleben, um gesund zu sein, dann müsste man rationalerweise auf Tierkonsum verzichten.
Aber ist es denn nicht so, dass sozusagen alles auf dem Leid von Tieren aufbaut? Wenn wir mal anerkennen, dass Tiere leiden durch die menschliche Nutzung der Tiere, dann ist es doch auch so, dass ja eigentlich alles auf Tiernutzung und Tierleid basiert eigentlich.
Wie meinst du alles?
Naja, das ist jetzt die Frage. Würdest du sagen, Tiernutzung an sich ist bereits ein Zufügen von Leid gegenüber den Tieren oder nicht? Oder kann man auch Tiere nutzen, ohne ihnen Leid zuzufügen?
Nutzen für was denn genau?
Zum Beispiel für Milch, für Eier, für Fleisch vielleicht sogar. Das ist auch eine Nutzungsform, definitiv. Wo genau, weil nur das, die Nutzung für den Fleischgewinn als Leid zu kategorisieren, aber alles nicht. Wo siehst du da die Grenzen, wo Leid beginnt und wo es aufhört?
Also die Produktion tierischer Nahrungsmittel, auch jenseits von Fleisch, also Milch und Eier, verursacht auch sehr, sehr viel Leid. Aber Nutzung kann ja auch bedeuten, dass man Haustiere hat und man nutzt sie in dem Sinn für eine soziale Beziehung. Da würde ich sagen, da entsteht kein Leid, weil die meisten Menschen behandeln ihre Haustiere sehr, sehr gut. Aber Produktion von Milch und Eiern verursacht auch in industriellem Ausmaß Leid.
Okay, also bei Haustieren würdest du sagen, weil die Leute ihre Haustiere gut halten, oder im Normalfall sagen wir es mal so,
genau.
Verursacht das nicht Leid, sondern eher etwas anderes.
Glück, würde ich sagen. Glück. Sogar, ja.
Glück für die Haustiere.
Ja.
Hunde, Katzen und so weiter.
Ich glaube, die meisten Haustiere fühlen sich gut, weil die meisten Menschen, natürlich nicht alle, es gibt komische Leute, mhm. aber die meisten Menschen haben ihre Haustiere wirklich gern und kümmern sich gut um sie.
Okay. Aber dann machst du den Unterschied zu Milchproduktion, ich würde auch sagen Käseproduktion wahrscheinlich, Eierproduktion, Fleischproduktion, wo du sagen würdest, die leiden dann.
Also der Käse leidet nicht, das ist einfach Milch, die man dann weiterverarbeitet. Das ist ja dann sekundäre Verarbeitung. Aber ja. Kühe, die gezüchtet werden, um Milch zu produzieren, die leiden auch, ja, leider.
Und warum leiden die?
Weil sie in ihrem Leben zum Beispiel viel Schmerz empfinden.
Und warum empfinden sie viel Schmerz?
Weil die industrielle Massentierhaltung das fast zwangsläufig so verursacht. Tiere in dem Ausmaß, in dem wir sie konsumieren, in dem wir ihre Produkte konsumieren, Milch und Eier, sind kaum auf eine nicht brutale Art züchtbar.
Also es ist nicht, also wie du sagst, du machst dort eine wichtige Unterscheidung, nämlich dass der Käse an sich oder die Milch zum Beispiel nicht leidet, aber die Art und Weise, wie wir die Kühe halten oder heranzüchten in ihrer Lebensspanne, wo wir sie füttern und einfach gewähren lassen oder sozusagen aufziehen, bis sie eine gewisse Größe erreichen. Dieser ganze Prozess ist also das, was denen Leid zufügt. Während aber, weil da gibt es auch Unterscheidungen, oder? Also ist es jetzt Leid für die Kuh, wenn sie gemelcht wird? Oder ist es Leid für die Kuh, wenn sie Futter frisst im Stall oder wenn sie Wasser trinkt? Würdest du das auch als Leid bezeichnen?
Nein,
oder
also
eher Freude?
Das wäre Essen, Futter fressen und Wasser trinken, das wären ja, ich sage mal, Empfindungen auch bei Kühen mit positiver Valenz. Das machen die sehr wahrscheinlich biologisch gesehen plausibel gerne. Melken im Prinzip, wenn es einfach natürlich wäre, dass sie eigene Kälber damit füttern, wäre auch kein Problem. Wir wissen aber, dass zum Beispiel das Melken, der Melkprozess in der Schweiz weniger als in anderen Ländern, dass den industriellen Ausmaß auch einfach Schmerzen verursacht. Kühe sind ja nicht einfach so das ganze Leben lang schwanger. Die werden geschwängert, die sind gezüchtet worden, um sehr viel Milch zu geben. Und dieses ständige Melken, wie gesagt, in der Schweiz weniger schlimm als in anderen Ländern, ist halt rein biologisch, da mit den Zitzen oder so, das ist einfach irgendwann schmerzhaft. Also darum gibt es ja immer wieder Situationen, dass zum Beispiel auch Blut in die Milch gerät etc. Das sind da Dinge, die für die Kühe nicht angenehm sind.
Okay, also du würdest sagen, dass sozusagen die Melkung an sich, ich meine, du hast dort wieder eine Unterscheidung aufgeführt oder eingeführt, nämlich das Melken der Kühe durch die Jungtiere, die sie gebärt. Mhm. Also eine Kuh hat Jungtiere, irgendwelche Kälber, und die melken die Kuh auch, indem sie eben diese Zitzen sozusagen ins Maul nehmen.
Säugetiere halt.
Genau, Säugetiere halt. Während das künstliche Melken Leid verursacht. Aber ist das denn wirklich so? Man kann doch eine Kuh auch melken, ohne Leid zu verursachen. Es spielt doch keine Rolle, ob da ein Kalb am Zitzen ist oder ja eine Hand das macht oder ein Gerät. Es spielt doch nicht so viel eine Rolle, oder? Die Kuh wird da einfach gute Sachen empfinden, würde ich sagen. Ich meine, es gibt ja auch, für den Menschen gewisse Instrumente, die ihm nicht durch menschliche Hand, also wortwörtlich eine Hand, sondern Instrumente, die technologisch basiert sind, die ihm ja Glücksgefühle geben, sagen wir es so. Ich möchte die jetzt nicht unbedingt hier explizit benennen, aber du weißt, auf was ich hinaus will. Mhm. Nicht? Naja, wenn du so sagst, die Kühe werden geschwängert und so, da gibt's künstliche Inseminierungen und so. Genau. Ich meine, Frauen oder schwule Männer benutzen auch, was man konkreterweise Dildos nennt und so. Mhm. Das fügt denen auch kein Leid zu.
Hast du mal eine künstliche Befruchtung einer Kuh angeschaut? Findest du das erotisch? Das ist ein ziemlich mechanischer Prozess, ohne groß, ich sag mal, Zärtlichkeiten der Kuh gegenüber zu zeigen.
Ich persönlich stehe nicht auf Bestialität, also ist für mich solche tierischen Interaktionen sind für mich gar nicht erotisch. Für dich wahrscheinlich auch nicht.
Nein, oder? Aber aus Sicht der Kuh glaubst du, das ist so eine Interaktion, die... Also ich staune ein bisschen über die Analogie, dass du jetzt auf Dildos kommst und sagst, weil Menschen masturbieren oder Sexspielzeug einsetzen.
Aber halt, auch Frauen lassen sich künstlich inseminieren, das muss man auch noch sagen.
Ja, ja.
Es gibt solche Fälle.
Das machen sie aus freiem Willen. Mhm. Frauen werden nicht eingesperrt, das ganze Leben geschwängert, bis sie fruchtbar sind. Wenn sie nicht mehr fruchtbar sind, werden sie geschlachtet. Das macht man mit menschlichen Frauen ja nicht.
Okay, aber was ist denn das Problem, wenn man die Kuh künstlich sozusagen schwängert?
Weil man sie damit in einem Leben festhält, das erstens kürzer ist als der natürliche Lebenszyklus einer Kuh. Es ist unglaublicher Stress, den sie erlebt in diesen Jahren. Auch den besten Kühen, das ist Stress. Also schwanger zu sein, zu gebären, ständig Milch zu produzieren, Milch zu geben, das kann man auch menschliche Frauen fragen, das ist kein trivialer Prozess. Und wenn man eine Kuh quasi ab der Pubertät in diesem Zyklus gefangen hält und dann, wenn sie nicht mehr gebärfähig ist und nicht mehr genug Milch produziert, sie dann umbringt, das finde ich ziemlich brutal.
Okay, also du kritisierst, dass es ein nicht romantischer, sozusagen industrieller oder wohl eher maschineller, kalter Prozess ist, der ganz kalt und technisch ist und dass diese Kühe, die artifiziell künstlich geschwängert werden, dass das einen riesen Stress für sie auslöst, so immer geschwängert zu werden und so weiter, einfach sozusagen erbarmungslos verbraucht werden, immer wieder. Dürfte ich dich fragen, was ist die Zwischenkalbezeit, der Unterschied der Zwischenkalbezeit zwischen einer gehaltenen Kuh von Menschen und einer Kuh, die einfach in der Natur ist?
Gut, ich würde mal sagen, die Kühe, die wir jetzt halten als Nutztiere, die sind so nicht in der freien Natur oder weniger. Also es gibt Menschen, die halten die einfach so. Der Unterschied ist, dass eine Kuh, die nicht industriell als Milch- und Babymaschine genutzt wird, nicht so oft schwanger wird und nicht so viel Milch produzieren muss.
Da bist du, ich würde eben da widersprechen. Wenn du die Zwischenkalbezeit außerhalb der menschlichen Nutzung von Kühen anschaust, dann ist diese Zwischenkalbezeit weniger als in der menschlichen Nutzung. Es ist eigentlich so, dass in der menschlichen Nutzung von Kühen die Zwischenkalbezeit künstlich verlängert wird. Man gibt der Kuh noch Ruhe, so 6 Monate oder so. Das kann man nachschauen. In der Natur ist es so, dass der, ich meine, wenn du sagst, dass zum Beispiel so eine männliche Kuh, wie nennt man das?
Ein Stier. Oder?
Ein Stier, ja. Wenn so ein Stier mit einer Kuh zusammen ist, einfach in der freien Natur oder auch in der Naturhaltung, wie man das einfach nehmen würde, dort ist es auch kein romantischer Prozess. Das ist ganz, ganz mechanisch. Das ist keine romantische Liebe, die dort geschieht. Der Stier springt einfach auf die Kuh und innerhalb von 3-4 Sekunden ist die Kuh geschwängert. Nicht nur das, sondern sobald die Kuh wieder schwängerbar ist, also wieder fruchtbar ist, springt der Stier wieder auf die Kuh. Das ist genau, wie es passiert. Und nicht nur das, aber...
Aber war kurz. Jetzt hast du den Fehlschluss gemacht und jetzt drehst du ihn um. Du hast einen Fehlschluss gemacht. Dann habe ich das ja ins Lächerliche gezogen mit Menschen nutzen ja Dildos. Für Menschen ist das toll. Und darum ist das für Kühe vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man sie künstlich schwängert. Und jetzt drehst du es um. Und jetzt sagst du, ja, die Kuh empfindet ja eh überhaupt nicht, nur in keinen Umständen irgendwie angenehme Gefühle beim Sex. Das heißt, was ist jetzt eine Position? Ist Schwängerung der Kuh künstlich in Ordnung, weil das Pleasure ist für sie, weil sich das gut anfühlt? Oder ist es in Ordnung, weil Kühe überhaupt keine Empfindungen haben?
Nein, du hast ja...
Nein, du musst dich entscheiden. Du hast einen Fehlschluss gemacht und ihn umgedreht zu einem anderen Fehlschluss.
Könntest du, worin liegt der Fehlschluss genau? Könntest du das identifizieren?
Ich habe erklärt, dass bei der Milchproduktion das künstliche Schwängern der Kuh etwas ist, was ich als problematisch dachte. Und dann Argument war, ja, Menschen nutzen Sexspielzeuge, weil sich das für Menschen gut anfühlt und damit wolltest du insinuieren, vielleicht ist es für Kühe auch angenehm, wenn man sie künstlich schwängert.
Nein, ich meinte das mit den Zitzen, vielleicht auch mit dem Schwängern, ja. Mhm. Vielleicht mit dem Schwängern.
Aber jetzt schwenkst du um und sagst, eine Kuh, auch wenn sie Sex mit dem Stier hat, das fühlt sich ja auch dann nicht gut an. Also jetzt ist ein Argument, weil sich Geschlechtsverkehr mit einem Stier für eine Kuh nicht gut anfühlt, muss sie sich auch nicht gut anfühlen beim künstlichen Schwängern. Aber vorher hast du gesagt, das künstliche Schwängern könnte sich ja gut anfühlen, weil Menschen auch sich künstlich sexuelle Gratifikation.
Ja, so meinte ich das nicht unbedingt. Ich habe einfach die Möglichkeit in den Raum geworfen, dass das vielleicht der Kuh nicht schmerzt, sondern wohltut. Aber das könnte sein, oder? Aber mein Punkt war eher zu sagen, wenn du bemängelst an der künstlichen Schwängerung, dass die ständig schwanger werden oder schwanger gehalten werden, dann muss man sagen, dass in der Natur die ständig schwangerer sind oder ständiger. in der Haltung durch die Menschen hält man sie weniger schwanger. Mhm. Die Zwischengalbezeit ist weniger lang.
Was sind die Unterschiede?
Ich würde sagen so 6 Monate oder ein paar Wochen. Also es geht, das kann man beliebig verlängern, wie man will, um der Kuh Zeit zu geben, wenn man sie hält. Aber in der Natur ist diese Zwischengalbezeit definitiv kürzer. Mhm. Und das bedeutet, dass eigentlich, wenn du sagst, dass das Dauerschwangersein der Kühe etwas Schlechtes ist, dann müsste man eher die Leute, die Kühe haben, dafür loben, dass sie die Kühe aus einem Zustand der Natur befreien, wo sie dauerschwangerer sind als unter menschlicher Haltung.
Müsste man nicht, weil das sind ja nicht Kühe, die man befreit hat aus der Natur, das sind Kühe, die man gezüchtet hat für die industrielle Milchproduktion in dem Fall. Das heißt, wir haben hier ein unglaubliches Volumen an Kühen, die industriell gehalten werden und diesen Bedingungen. Und diese Kühe in freier Natur, das ist trivial, das ist ja kein Vergleich in der Menge. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, rein populationsethisch gedacht. Man hat eine Riesenpopulation geschaffen, die leidet. Und dann Argument ist, in der Natur, ohne künstliche Befruchtung werden sie häufiger schwanger. Ich glaube dir das, ich weiß es effektiv nicht. Ist ein gutes Argument, aber das ist eine unglaublich kleine Population. Da landest du ja ziemlich schnell eben wie heißt die Conclusion von Parfit? Jetzt habe ich im Blackout.
Oh,
Repugnant Conclusion. So in diese Richtung geht's dann.
Oh.
Das ist dann schwierig.
Naja, ich frage mich einfach, wie genau, weil wenn diese Kühe, die in der Mehrzahl sind, in menschlicher Haltung, nicht in menschlicher Haltung wären, wären sie ja in natürlicher Haltung oder eben keine Haltung.
Dann gäbe es sie nicht.
Genau, sie wären in der Natur. Mhm. Und ich meine...
Nein, sie wären nicht in der Natur, sie würden nicht existieren. Gäbe sie nicht. Es gäbe ja nicht all diese
wenn
Kühe. In der Schweiz schlachten wir pro Jahr über 400.000 Rinder.
Ja.
Diese Rinder, diese Kühe, gäbe es nicht, wenn wir sie nicht schlachten würden.
Ja, ja. Okay, darauf können wir noch zurückkommen. Das ist ein interessanter Punkt übrigens. Mhm. Aber was ich noch fragen würde, weißt du, was der Torbogenreflex ist? Mhm. Okay, der Torbogen, also das nennt man den Torbogen, wenn du dir so einen Torbogen vorstellst, ja, mit einem Tor. Das ist so, wie die Kuh von hinten aussieht. Und der Stier hat den Torbogenreflex. Man hat da Experimente gemacht. Mhm. Alles, was wie ein Torbogen aussieht, der Stier springt darauf und versucht es zu schwängern. Mhm. So wie ein Hund, der auf dein Bein kommt und versucht mit dir Geschlechtsverkehr zu haben. Mhm. Und mein Punkt ist einfach, dass diese mechanische, konstante Schwängerung, die komplett unromantisch ist, die du bei der Kuhhaltung sozusagen bemängelst, dass das in der Natur auch geschieht, genau so, dass nämlich sobald die Kuh wieder empfänglich ist, ein Kind zu haben, dann springt der Stier drauf. Wenn die Kuh noch nicht schwängerbar ist, läuft die Kuh einfach weg und die Insemination kann nicht geschehen. Aber wie gesagt, die werden häufiger schwanger in natürlichen Umständen, nicht nur das. Die werden auch sozusagen ganz mechanisch inseminiert. Das ist keine romantische Angelegenheit. Mhm. Also ich sehe nicht, und wenn du dann, noch ein Punkt, wenn ich das ein bisschen ausführen könnte, wenn du dann sagst, die Zitzen und so, dass das in der mechanischen Tierhaltung, der industriellen, wehtut, während das die Kälber machen, das gut tut. Ich sehe ja auch nicht, wie das Natürliche besser ist, nur weil es natürlich, ich weiß nicht, was dein Grund ist, dass du die natürliche Zitzenbenutzung durch die Kälber für besser erklärst als das Mechanische, während doch, wenn man jetzt die Natur nimmt.
Weil es unnötig ist, das ist der Grund, es ist unnötig.
Ja.
Es ist menschengemacht, ich komme zum Einstieg zurück, sorry, ich muss dich unterbrechen.
Okay, kein Problem.
Es ist unnötiges Leid, das geschaffen wird, das wir vermeiden können, wir schaffen es ausschließlich, fast ausschließlich, es gibt Menschen, die müssen Milch konsumieren, weil sie keine anderen Nahrungsmittel haben. Aber fast ausschließlich schaffen wir es aus hedonischem Motiv. Es schmeckt gut.
Okay.
Und das ist rational gesehen, utilitaristisch gesehen, kein gutes Argument, um dieses unnötige Leid zu schaffen.
Okay.
Und ich gebe dir den Punkt mit dem Stier. Sagen wir, die Schwängerung über den Stier hat einen Utility von -2. Die Schwängerung mit Menschen, die da den Arm reinschieben, von -1.
Okay.
Doppelt so schlimm mit dem Stier, das gebe ich dir. Kannst auch dreifach so schlimm sagen.
Okay.
Die schiere Menge an der künstlichen Befruchtung und an dem unnötigen Leid, das wir schaffen, ist in der Summe so viel größer als das, was natürlich mit Stieren passiert, dass das einfach schlimm ist.
Aber du würdest mir doch recht geben, dass, wenn es um diese Schwängerung geht, dass wir durch die künstliche Haltung der Kühe unnötiges Leid vermindern. Da wir ja eine Entscheidung fällen können, ob die Kuh durch den Stier geschwängert wird oder künstlich. In diesem kleinen Umfeld verringern wir unnötiges Leid, indem wir sie künstlich halten.
Also erstens glaube ich nicht, dass es in industriellem Ausmaß möglich wäre, mit Stieren, Kühen so präzise zu schwängern, wie das Menschen tun. Das ist auch medizinisch sehr präzise und gut kalkuliert, was Menschen machen. Also rein mechanisch gesehen, nicht jetzt wertend. Okay. Und zweitens, das unnötige Leid. Ich meine, dein Vergleich ist jetzt immer, wir bleiben bei der gleichen Tierproduktion und jetzt kommen Stiere anstatt Menschen, die da hineingreifen. Mhm. Aber der Vergleich ist falsch. Der Vergleich ist, diese Tierproduktion, die unnötig ist, existiert sie oder nicht? Und mein Argument ist, rationalerweise sollte sie nicht existieren. Und das ist der Vergleich, den wir treffen müssen zu den Alternativen.
Also die Tierproduktion, die Tierhaltung durch den Menschen sollte nicht existieren?
Die unnötige, finde ich.
Okay, du machst dort eine Unterscheidung. Aber vorhin hast du gerade eben diesen wichtigen Punkt gesagt, nämlich dass, wenn diese Kühe nicht durch den Menschen gehalten werden würden, dann würden sie nicht in der Natur leben, sondern gar nicht. Kannst du das erklären, was der Gedankengang dahinter ist? Falls ich dich richtig verstanden habe.
Ja, es gibt Leben, die nicht lebenswert sind, die so leidefüllt sind, dass es besser für die betroffenen Lebewesen wäre, wenn sie so nicht existieren müssten. Natürlich wäre es noch besser, wenn diese Lebewesen lebenswerte Leben leben könnten, also wenn wir all die Kühe, die wir heute haben, hätten, um sie einfach frei leben zu lassen, um ihren ganzen Lebenszyklus sie leben zu lassen, dann könnte man argumentieren, dass es wünschenswert wäre. Aber der Punkt ist, dass das Ausmaß an Leid, das wir verursachen, ohne guten Grund Leben schafft, die qualvoll sind und die qualvoll enden. Und das ist bedauernswert.
Also würdest du sagen, das Leben an sich ist nicht unbedingt lebenswert, sondern nur ein lebenswertes Leben ist lebenswert?
Ich glaube, ja, es gibt eine Schwelle, wo man sagen kann, ab so viel Leid ist dieses Leben leiderfüllt und das kleine Glück, das auch empfunden wird, kompensiert das Leid nicht. Ich sehe es rationalerweise absolut so, dass Leid nicht symmetrisch ist zu Glück. Leid ist einfach schwerer gewichtet als Glück.
Immer oder nicht immer?
Immer, ja.
Immer? Also auch wenn man die Kühe oder auch andere Tiere natürlich den Lebenszyklus ausleben lassen würde, wäre das Leid höher zu gewichten als das Glück, das sie empfinden?
Also grundsätzlich, diese Asymmetrie besteht, glaube ich, ja. Aber lass mich kurz zurückgehen zum Beginn. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Meine Position ist, und die ist überhaupt nicht kompliziert, wenn man Leid vermeiden kann, bei empfindungsfähigen Wesen sollte man dieses Leid vermeiden. Stimmst du dem zu oder stimmst du dem nicht zu?
Das ist eine komplizierte Frage.
Überhaupt nicht. Die einfachste moralphilosophische Frage, die es gibt. Egal, welche Position man hat. Ein Deontologe kann die so beantworten, ein Utilitarist, ein Tugendethiker. Das ist die einfachste Frage, die es gibt.
Ich würde nicht zustimmen, nein. Und
dann bist du ein Psychopath. Wenn du nicht findest, dass man Leid, dass man ohne großen Aufwand unnötiges Leid verhindern könnte, dann stimmt etwas nicht mit dir.
Das finde ich jetzt aber ein bisschen schlecht, weil du pathologisierst mich jetzt als Psychopath. Ich meine, du bist nicht unbedingt, wenn jetzt Sigmund Freud vor mir säße, würde ich vielleicht besser zuhören, aber wenn du jetzt mich einfach so diagnostizierst, während du mich nicht so gut kennst, mich so gleich als Psychopath abzustempeln, finde ich jetzt eher eine rhetorische Taktik, die das Publikum dazu aufstachelt, mich im negativen Licht zu sehen. Ich würde sagen, es kann ja auch sein, dass meine Moral nicht pathozentristisch ist. Sie ist nicht darauf ausgerichtet, Leid zu vermindern prinzipiell, sondern setzt etwas anderes höher als das Leid. Das ist nicht unbedingt psychopathisch. Das ist eine andere Vorstellung der Moral.
Lass es mich konkret machen. Und da kannst du einfach Ja oder Nein sagen. Stellen wir uns vor, hier ist ein großer Topf mit kochendem Wasser und ich habe eine Katze in der Hand und ich halte sie über den Kochtopf. Welches Szenario ist besser? Ich nehme sie wieder weg und lasse sie leben oder ich werfe sie in den Kochtopf und sie stirbt in diesem kochenden Wasser.
Es kommt darauf an, ist die Katze betäubt oder ist sie noch bei vollem Bewusstsein?
Sie ist einfach eine gesunde Katze, die ich bei meinem Nachbarn geholt habe.
Das ist ja Diebstahl, das ist illegal. Man darf doch nicht einfach so die Katze des
Nachbarn. Also jetzt wechselst du in die Pädanterie.
Okay.
Das ist ein Gedankenexperiment.
Ich würde sagen, Katzen zu essen ist nicht so schlimm. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir essen ja auch Kühe und
Schweine. Ich habe nicht gesagt, ich esse sie. Soll ich sie ins kochende Wasser werfen, schmeißen und sie stirbt bei lebendigem Leib? Sie kocht bei lebendigem Leib und stirbt so? Oder wäre es moralisch wünschenswert, wenn ich es nicht mache?
Wieso wirfst du sie in kochendes Wasser?
Das ist das Gedankenexperiment. Zwei Szenarien. Welches davon findest du moralisch besser?
Also in diesem Falle würde ich sagen, wenn du sie einfach ins kochende Wasser wirfst, nein, tu es nicht.
Und wenn ich sie danach esse?
Das ist unnötiges Leid.
Also bist du dafür, dass man unnötiges Leid verhindert?
Also es gibt... Also wie definierst du unnötig? Weil
unnötig, weil es geht nur darum, um meine hedonische Gratifikation. Ich habe einen Kick davon, wenn ich die Katze ins heiße Wasser schmeiße. Das ist der Nutzen, der davon entsteht. Und der Schaden ist, dass die Katze in qualvollem, bestialischen Leid stirbt. Würdest du sagen, das ist unnötiges Leid, das man vermeiden sollte?
Nein, ich würde auch sagen, Katzen zu häuten oder zu quälen oder so, was jetzt du gerade beschrieben hast, das würde ich nicht befürworten, überhaupt nicht.
Warum nicht?
Weil das keinem sinnvollen Zweck folgt.
Und wenn ich sage, ich koche die Katze so, um sie zu essen, würdest du sagen, dann ist es okay?
Dann wäre es zweckgebundenes, rational rechtfertigbares Leid, würde ich sagen, ja.
Das ist vollkommen absurd. Es tut mir leid, du weißt, dass das Nonsens ist. Du weißt, dass es absolut Nonsens ist, zu sagen, es wäre in Ordnung, wenn ich eine Katze so unglaublich qualvoll, bestialisch umbringe, nur weil es mir schmeckt.
Aber das machst du doch die ganze Zeit. Du beutest Tiere aus, du tötest, du lässt Tiere für deinen hedonischen Genuss sozusagen oder für deine Askese umbringen. Das machst du ja die ganze Zeit. Ich bin nicht der Einzige.
Aber ich versuche eben, das weniger zu machen. Und das geht's.
Aber du hast viel unnötiges Leid, das du verursachst.
Absolut.
Ganz viel.
Natürlich. Und ich versuche dort, wo ich es kann, bei der Ernährung, wo es so unglaublich einfach ist, das zu verhindern, dort zu reduzieren.
Aber es ist ja nicht, es ist die Tierhaltung, die du kritisierst. Und diese Tierhaltung hält dich am Leben. Also ich nehme an, du bist Veganer, du isst also Pflanzen. Pflanzen werden gedüngt. Du bist also ein sogenannter Gülle-Veganer oder Dünge-Veganer. All diese Tiere, die deine Pflanzen düngen, sterben und leiden qualvoll in der Tierhaltung. Das bedeutet, dass deine ganze Lebensweise auf der Ausbeutung der Tiere basiert. Genau wie das, was du den Fleischessern anlastest.
Also erstens, sehr viele Pflanzen, die meisten Pflanzen, die wir essen, global gesehen, die werden künstlich gedüngt, nicht mit Gülle. Zweitens, Gülle kann man auch herstellen aus Tieren, die nicht industriell für die Tierkonsumproduktion gehalten werden. Und drittens, das wäre dann halt ein Problem. Das ist so. Und darum sage ich unnötiges Leid. Ich habe ja vorher die Klausel eingebracht, dass ich vielleicht irrationalerweise, aber das ist meine Meinung, wenn Menschen im weitesten Sinn Tieren Leid zufügen, damit sie überleben müssen, dann finde ich das akzeptabel. Und wenn du mir sagst, es gibt auch für mich keinen Ausweg aus dem Tierleid, dann stimmt das. Bei diesem Gülle-Argument überzeugt mich nicht, aber nur schon in der Pflanzenzucht. Wenn man industriell Pflanzen anbaut, kommen auch Tiere zu Schaden. Seien es Vögel, Insekten.
Mäuse.
Das ist schwer zu vermeiden.
Also, ich finde dein Argument nicht überzeugend, dass der künstliche Dünger mehr verwendet wird als die Gülle von Tieren. Das macht für mich keinen Sinn. Erstens ist der künstliche Dünger viel, viel teurer, was natürlich ökonomisch dazu führt, dass man schließen kann, dass der nicht so viel verwendet wird wie die Gülle von Tieren. Zweitens, wenn du nachliest in der Fachliteratur, sagt man, dass eben der künstliche Dünger den natürlichen nicht ersetzen kann. Das bedeutet, dass die Hauptmenge an Gülle von Tieren stammt. Das schließt sich logisch daraus, das leitet man daraus ab. Und das ist auch so, wenn du anschaust die Proportionen von künstlichem und natürlichem Dünger, dann ist der natürliche total überwiegend in der Anzahl, wie man ihn verwendet. Also das überzeugt mich nicht.
In der weltweiten Pflanzenproduktion wird mehr Gülle eingesetzt als künstlicher Dünger.
Absolut.
Okay.
Absolut.
Und wer isst die meisten Pflanzen, die man anbaut? Menschen oder Tiere, die wir dann nachher essen? Hast du das auch einkalkuliert?
Müsste man das einkalkulieren? Mhm. Aber warum? Was ist sozusagen der Gedankengang dahinter?
Wenn du sagst, Pflanzen anbauen schadet den Tieren auch, weil wir Gülle von Tieren nutzen. Aber wenn ein großer Teil dieser Pflanzen wieder an die Tiere geht, dann ist ja die Frage, ist so viel Gülle nötig, um Menschen zu ernähren? Weil du sagst ja, du hast gesagt, die Mehrheit des Düngers ist nicht künstlich,
ja,
aber ein großer Teil ist es. Die genaue, die Anteile kenne ich nicht, aber da könnte man sagen, die Gülle, die wir nutzen für den Anteil der Pflanzen für Tiere, das würde ja wegbleiben. Und dann könnte man mit dem Künstlichen kompensieren. Oder vielleicht würde das bereits schon jetzt aufgehen in der Proportion.
Warum würde das aufgehen? Was ist genau der Gedankenprotest dahinter? Die
also wir haben festgestellt, es gibt künstlichen Dünger und natürlichen Dünger, ja, also tierischen Dünger. Wir haben festgestellt, ein Großteil der Pflanzen, die wir anbauen, essen Tiere, nicht Menschen. Das heißt, ein Großteil der Gülle, den wir einsetzen für den Pflanzenanbau, ist für Pflanzen, die die Tiere dann essen. Und das könnte bedeuten, wenn das wegfällt, die Tiere, und wenn die Gülle wegfällt, hätten wir immer noch den Anteil der Pflanzen, den wir schon heute mit künstlichem Dünger anbauen. Und dieser Anteil könnte auch wachsen.
Ja, aber dann würde ein Großteil wegfallen, den wir momentan mit Gülle aus Tieren anpflanzen.
Ja, aber das essen die Tiere. Die Tiere essen Pflanzen, die wir anbauen.
Ja.
Und
du meinst, wir könnten das essen dann? Stattdessen?
Ja, wir könnten Pflanzen anbauen ohne tierische Gülle, wenn das dein Argument ist.
Aber was ist das Problem, wenn die das essen? Das ist doch kein Problem. Dann haben die etwas zu essen.
Dein Argument war, und ich finde es jetzt ein bisschen unregel, wie du herumspringst. Du weißt, was du machst, du springst
herum. Nein, nicht
herum.
Genau. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich weiß nicht genau.
Ich gehe auf dein Argument an. Dein Argument war nochmal.
Nein.
Tierische Gülle wird im Anbau von Pflanzen eingesetzt. Das stimmt.
Ja.
Es gibt auch künstlichen Dünger. Und dein Argument ist, mehr Pflanzen, die wir weltweit anbauen, wird mit tierischem Dünger als mit künstlichem Dünger angebaut.
Okay.
Das gebe ich dir.
Okay.
Wir wissen aber, die Pflanzen, die wir anbauen, die Menge 1, wird nicht vom Menschen konsumiert. Nicht nur vom Menschen. Ein großer Teil wird auch von Tieren konsumiert, weil Tiere müssen auch etwas essen.
Mhm.
Und die Tiere, die wir konsumieren, die wir züchten an Land, die essen weitgehend Pflanzen.
Ja, ja.
Das heißt, wenn wir diese Tiere nicht mehr haben, und die stellen ihre Gülle nicht mehr her.
Ja.
Bedeutet das nicht, dass wir eine Krise haben für Menschen im Pflanzenanbau, weil dann ja der Teil der Pflanzen wegfällt, den diese Tiere essen würden. Und der Teil, den Menschen essen, würde man erstens künstlich düngen.
Ja, also der schon künstlich gedüngt wurde, würde man weiterhin künstlich düngen.
Genau.
Ja.
Und das könnte man ausweiten eventuell.
Das könnte man ausweiten, aber dann wäre eine Nahrungskrise immanent produziert, weil dann ein großer Teil der Pflanzen, den man zuvor mit dem tierischen Dünger gedüngt hat, würde wegfallen. Man müsste also zuerst erweitern. Das wäre eine Riesenreduktion der pflanzlichen Nahrungsmittel für Menschen.
Ja, aber das Argument, das ich mache, ist ja nicht, man muss über Nacht Tiere verbieten. Mein Argument ist, man sollte rationalerweise aus moralischen Gründen auf den Tierkonsum verzichten. Und das würde graduell eine Verschiebung herbeiführen.
Aber ich finde jetzt, ja, das kann man so argumentieren, graduell und so weiter, ganz langsam kann man das vielleicht versuchen.
Mhm.
Mhm. Aber warum würdest du denn sagen, dass die Tiere das essen? Das ist doch nicht so schlimm, wenn die Pflanzen essen.
Na, die müssen ja essen, das ist ja nicht schlimm per se.
Genau.
Was ich schlimm finde, ist das, was wir mit den Tieren machen. Das unnötige Leid, das wir schaffen für diese Tiere.
Okay, aber wie du gesagt hast, wenn diese Tiere nicht mehr gefüttert werden, wo gehen sie dann hin? Was passiert dann mit diesen Tieren?
Es gibt sie dann nicht mehr. Das ist ja der graduelle Wandel.
Du willst also die Tiere vernichten? Weil wenn es sie nicht mehr gibt, dann sind sie nicht mehr da.
Vernichten heißt aktiv umbringen, zerstören, wie auch immer. Mein Argument ist, wenn wir rationalerweise als Individuen zum Schluss kommen, dass es falsch ist, moralisch Tiere zu konsumieren, dann verschiebt sich in Angebot und Nachfrage der Anbau von Pflanzen und Tieren. Das heißt nicht, dass ich jetzt zum Bauern gehe um die Ecke und ich bringe seine Kühe um, seine Schweine um, sondern ich esse weniger Tiere, andere Leute essen das auch weniger vielleicht mit der Zeit und dadurch schaffen wir andere ökonomische Anreize auch für die Bauern, für die Landwirte, was sie wie anbauen.
Okay, aber Verstehe ich, aber ich bin immer noch nicht überzeugt, dass der künstliche Dünger die Menge sozusagen der Pflanzen so weit aufrechterhalten kann, dass man alle Menschen nur noch durch Pflanzen ernähren könnte. Das scheint für mich nicht plausibel, weil der künstliche Dünger momentan schafft das nicht mal jetzt, sonst würde man es ja vielleicht machen. Also es scheint immer noch so, dass die beste Art, diese Felder zu düngen, ja, die tierische Gülle ist. Also Nein, das ist theoretisch möglich, weil ja alles theoretisch möglich ist. Mhm. Aber im Moment sehe ich nicht, wie man sagen kann, dass das überhaupt praktikabel wäre. In der Theorie natürlich. Aber momentan ist es ja immer noch so, dass, naja, wenn du jetzt von mir verlangst, unnötiges Tierleid zu reduzieren, mhm. indem ich nicht mehr Fleisch esse zum Beispiel und auch keine Eier und so und Käse esse, dann muss ich einfach sagen, dass du viel unnötiges Leid auch verursachst. Eben genau durch das, was ich beschrieben habe. Und dann sehe ich nicht, warum du von mir etwas verlangen kannst, was du auch nicht einhältst.
Also ich habe probiert, darauf einzugehen, ich versuche ein letztes Mal.
Okay, mach.
Die Pflanzen, die wir weltweit anbauen, essen nicht nur Menschen. Ein großer Teil dieser Pflanzen wird angebaut für Tiere, die wir züchten. Die große Mehrheit von Soja zum Beispiel, die wir weltweit anbauen, geht nicht an Menschen auf die Teller in die Küche, die geht an Tiere.
Ja.
Das heißt, schon heute bauen wir Pflanzen an, die nicht für Menschen gemacht sind. Und schon heute, das hast du ja auch festgestellt, gibt es künstlichen Dünger und immer noch diese Gülle. Wenn wir sagen, wir essen weniger Tiere, gibt es weniger Gülle, aber dann müssen wir auch weniger Pflanzen anbauen für die Tiere. Und mit der Zeit gäbe es eine Verschiebung und ich sehe keinen a priori Grund, warum man dann, wenn wir sagen, es gibt drastisch weniger Tierkonsum, null wird es nie sein, aber drastisch weniger, warum es nicht möglich sein sollte, für jene Pflanzen, die Menschen essen, jenen Teil, der heute noch nicht künstlich gedüngt ist, proportional gesehen, zusätzlich künstlich zu düngen.
Okay, aber das, was ich nicht so ganz verstehe, ist, diese Pflanzen, was sind denn das für Pflanzen, die wir züchten, um den Tieren zu geben? Was sind das für?
Soja zum Beispiel.
Und was sonst noch, was spontan einfällt?
Also was auch oft vorkommt, kenne ich auch von meinen Familien, sind so zum Beispiel, jetzt habe ich Blackout auf Deutsch, Corn, wie sagt man auf Deutsch?
Oh.
Mais zum Beispiel.
Mais, ja, genau. Mhm. Mais, Weizen vielleicht auch oder so.
Also Weizen essen ja auch Menschen. Ich bin mir jetzt aber Korn nicht sicher, auch. Welchen Anteil Weizen
aber,
hat.
Aber Mais essen auch Menschen. Und Soja auch.
Genau.
Also Soja, Mais, Weizen, sonst noch was.
Also sagst du, weißt offensichtlich, welche es sind.
Nein, ich weiß es nicht genau.
Aha. Also ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass es nicht alles Pflanzen sind, die Menschen auch essen.
Nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Nein, es ist definitiv so, dass das Pflanzen sind, die Menschen auch essen. Da sind wir uns wahrscheinlich einverstanden darin.
Also nicht nur. Ich glaube, es gibt auch Pflanzen, aber die Details, da bin ich zu wenig präzise drin. Also es gibt ja auch Heu zum Beispiel, essen Menschen nicht.
Oder Gras.
Gras, genau. Ja. Das sind Dinge, die dann, ja, das könnten wir auch nicht verdauen. Also um die geht es
nicht, genau. Ja. Aber eben, da sehe ich jetzt ein Problem, weil vieles von diesem Mais oder von diesem Soja, welches wir für die Tiere züchten, züchten wir gleichzeitig auch für den Menschen. Mhm. Ich finde, das ist ein Fehlschluss, dass die Tiere das fressen. Ein Teil dieser Pflanzen geht an die Tiere, ein anderer Teil, zum Beispiel beim Mais oder Soja, geht an die Menschen.
Natürlich.
Und es ist einfach so, dass das sehr, sehr effizient ist. Das ist ein gutes System. Ich sehe dort nicht, warum es eine Änderung einleiten soll.
Was ist ein gutes System, genau?
Ja, wo die Tiere nichts uns wegfressen, sondern es eine gute Teilung gibt der Sachen, die die Tiere essen und die wir essen. Und das finde ich gut.
Das ist so. Also
weil
die
dann
Nutztiere, die wir haben, die fressen uns nichts weg.
Ja, nur noch ein letzter Teil, weil dann alles, was wir anbauen, essen wir auch eigentlich. Außer eben das, was du genannt hast mit Gras oder Heu, was wir nicht essen können.
Ja, aber es ist ja... Das ist ein anderes Argument. Das ist das Argument der vielleicht Flächen und das ökologische Argument der Energienutzung. Also wenn das die Ebene ist, das ist jetzt kein moralisches Argument. Mhm. Man kann darüber reden, aber das ist ja auch ineffizient, weil Energie geht dann verloren, wenn man es zuerst in Tiere umwandelt und dann den Menschen zum Essen gibt. Aber das ist für mich auch.
Warum geht Energie verloren?
Weil Tiere relativ viel essen müssen, um dadurch Selbstmasse aufbauen zu können.
Und wie würde es nicht verloren gehen, wenn wir
die Kalorien direkt essen, wenn wir Soja selbst essen?
Okay, da sehe ich aber ein paar Probleme. Also du willst also, dass das, was die Tiere essen, sollten wir nicht den Tieren geben, damit sie Eiweiß produzieren, sondern wir sollten das selber essen.
Nein, wir brauchen
es nicht. Weil sonst Kalorien verloren gehen.
Nein, also du hast jetzt die Ebene gewechselt vom moralphilosophischen Argument zu diesem Energieargument.
Ja.
Und da, also Essen, das ist irrelevant, das hat nichts mit der Diskussion zu tun.
Aber
diese Umwandlung ist einfach, wenn man in der Nahrungskette nach oben geht, geht Energie verloren. Also wenn da ein Argument ist, das ist effizient, das ist es eben nicht.
Und wie würde Energie nicht verloren gehen? Was wäre die Alternative dazu?
Also wenn wir die Pflanzen selbst direkt essen, dann wäre dieser zusätzliche Umwandlungsschritt nicht nötig.
Aber das wäre jetzt interessant. Wir können das jetzt hier nicht machen, aber ich würde mal gerne diese Pflanzen, die die Tiere essen, die du eben wahrscheinlich selber essen würdest, dir mal gerne geben. Mhm. Und die müsstest du dann mal versuchen, selber zu essen. Das kannst du gar nicht.
Also ich esse Tofu relativ oft zum Beispiel.
Ja, aber zu jeder Pflanze, wenn man sich die Kornpflanze oder die Sojapflanze vorstellt, ich glaube, es ist so, dass für jedes Kilogramm für den Menschen verwertbare und essbare Nahrung, die man durch Pflanzen anbaut, 4 Kilogramm Unverdauliches für den Menschen anfällt. Wir essen ja nicht die gesamte Pflanze. Mhm. Das, was wir essen können, wird dem Menschen gegeben. Nur ein kleiner Teil dessen, was die Menschen essen können von einer Pflanze, wird den Tieren gegeben. Der Rest dieser Pflanze, weil das Wiederkäuer sind und so weiter und weil die extrem effiziente Verdauungssysteme haben, werden dann den Tieren gegeben. Das können Menschen gar nicht essen. Und deswegen würde ich sagen, du hast da ein falsches Bild. Dass die Tiere etwas essen, das wir selber essen könnten, stimmt gar nicht. Die essen uns nichts weg.
Gut, aber das ist irrelevant. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Das ist kein moralphilosophisches Argument.
Also es geht nichts
verloren. Gehen wir zurück zur Katze im kochenden Kochtopf. Du willst dem immer ausweichen. Gehen wir nochmal darauf zurück. Das ist mein Argument, um das geht es. Es geht nur um das.
Aber du kannst gleich auf den Kochtopf zurückkommen. Ich möchte nur sagen, dass dein Argument, dass da ineffizient Kalorien verschwendet werden, weil etwas verloren geht, weil die das umwandeln, während wir selber essen könnten und das effizienter wäre, nicht stimmt. Wenn die etwas essen, das wir Menschen nicht essen können, dann produzieren die Fleisch und Nahrung, die wir doch noch aufnehmen können, aus für uns Unverdaulichen. Dann wäre es doch besser, das denen zu geben, um doch noch etwas zu produzieren, anstatt das unverdauliche Material einfach nutzlos liegen zu lassen.
Wenn das stimmt und wenn man amoralisch ist, dann würde ich sagen, ja, dann wird etwas genutzt, was Menschen nicht nutzen können und dadurch entsteht das, was wir nutzen können. Erstens weiß ich nicht, ob ein Kalkül aufgeht. Ich habe jetzt empirische Studien im Kopf, die das nicht so sehen, aber das ist vielleicht mein Confirmation Bias. Also ich habe das jetzt nicht vorbereitet.
Okay.
Kann wirklich sein. Aber zweitens, es hat keinen Bezug zum moralischen Argument. Weil dadurch, dass wir diese Pflanzen nutzen, die Menschen nicht verdauen können, schaffen wir unnötiges Leid. Und wir müssen dieses unnötige Leid nicht haben, weil wir nicht darauf angewiesen sind, all diese Tiere zu konsumieren, weil wir Pflanzen und andere Dinge essen können.
Okay, aber da würde ich wieder einwerfen, wenn du unnötiges Leid vermeiden möchtest, dann könntest du ja auch auf unnötiges Leid verzichten, indem du sozusagen weniger tust, oder? Ich meine, es gibt diese Jain-Mönche in Indien, die leben und so weiter. Mhm. Und das ist das Problem mit deiner These, würde ich sagen. Die Verminderung von unnötigem Leid führt zur maximalen Askese. Und das sehe ich bei dir nicht. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, du versuchst auch nicht dein Bestes. Dann würde ich sagen, weißt du gehst über einen gewissen Schwellenwert nicht hinaus und ich auch nicht. Aber wir beide könnten Leid vermindern, wenn wir es tun wollten, aber machen es beide nicht. Also ich sehe den Unterschied zwischen uns beiden nicht. Als Fleischesser, du als Veganer.
Wir machen es beide ziemlich massiv. Ich glaube, wir beide würden zum Beispiel sofort in den See springen, wenn ein Kind am Ertrinken ist,
ja,
um dieses Leid zu verhindern. Also weitgehend würden wir es, glaube ich, gleich machen. Und beim Tierkonsum sehe ich einfach einen weiteren Effekt, der so trivial einfach ist umzusetzen, der so nichts an der Lebensqualität von uns Menschen, die gesund sind, sage ich mal, und im Westen leben, reich sind, verändert, dass es keinen plausiblen, rationalen Grund für mich gibt, das nicht zu tun. Wenn man das sagt, man kann das natürlich weitertreiben in die Askese, in diesen Fanatismus, dass man sagt, ja, ich habe vor ein paar Tagen eine Fliege erschlagen zum Beispiel.
Genau, genau.
war das moralisch perfekt gerechtfertigt. Ich hätte sie auch rauslassen können.
Genau.
Das ist dann aber eine Effektgröße, die für mich so klein ist, dass ich sage, das nehme ich in Kauf. Das könnte ich noch verhindern, aber wenn ich zum Beispiel mit dem Auto herumfahre und dann Insekten klatschen an die Frontscheibe.
Das kannst du nicht verhindern.
Könnte ich theoretisch, wenn ich sage, ich fahre nicht mehr Auto.
Okay, ja.
Aber das sind Effekte, die für mich von allem her, was wir wissen, auch von der Menge an Nutztieren, die wir haben, von ihrer Empfindungsfähigkeit her, die sind für mich sehr, sehr viel kleiner, um Größenordnungen kleiner als das, was ich bewirken kann, ohne dass ich Tiere esse.
Okay, aber ja. Also ich würde wirklich darauf eingehen wollen, Tiere leiden. Kann ich akzeptieren. Tiere leiden. Aber warum daraus folgen sollte, dass wir sie nicht halten sollten, dass wir sie nicht nutzen sollten für unsere Zwecke, das sehe ich nicht. Ich sehe es einfach nicht. Tiere leiden. Das hast du auch am Anfang gesagt. Leiden immer. Das ist einfach eine Konstante. Sogar, dass das Leid die Freude oder das Glück überwiegt, würde ich jetzt auch vielleicht sagen. Ich meine, man kann oft sagen, Leben ist Leiden oder so. So eine Art religiöse. Nicht, dass du religiös bist. Ich bin auch Atheist, okay? Aber der Punkt ist, nur weil die leiden, warum sollten wir dann sie nicht halten? Trotzdem, ich sehe den kausalen, logischen Zusammenhang nicht, der Schlussfolgerung und der Prämissen.
Ceteris paribus, eine Welt mit weniger Leid, moralisch klar zu bevorzugen ist. Wir werden nie alles Leid in der Welt eliminieren können, besonders nicht in der Tierwelt, in der freien Wildbahn. Aber wir schaffen unvorstellbar riesige Mengen an Leid, nur weil es uns schmeckt. Und das ist kein moralisch begründbarer Trade-off. Der hedonische Nutzen, den ich habe, wenn ich zum Beispiel meine Cevapcici esse von früher, das schmeckt gut, fühlt sich gut an, das rechtfertigt nicht den Schaden moralisch, den ich damit anrichte.
Aber das hast du auch im Artikel geschrieben, dass das unvorstellbares Leid ist. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich meine, du hast irgendwie gesagt, 80 Milliarden Tiere, über 80 Milliarden werden jedes Jahr geschlachtet.
Nein, über 1000 Milliarden.
Oh, Landtiere hast du gesagt, über 80 Milliarden Landtiere.
Und dann die Fische.
120 Milliarden Fische. Ich finde das nicht so viel Leid. Ich finde das gar nicht so viel. Weil ist das jetzt viel oder ist das wenig? Das ist gar nicht geklärt durch diese Zahlen eigentlich.
Wie meinst du?
Dass das viel Leid ist? Eigentlich nicht. Im Vergleich zu was ist das viel Leid? Man könnte auch sagen, dass das sehr wenig Leid ist.
Es ist viel Leid im Vergleich zu einer Welt, in der dieses Leid, diese Menge an Leid nicht existiert. Das ist immer der springende Punkt. Es ist unnötig. Es ist, da sind wir uns mindestens, hoffe ich, einig, es ist nicht trivial wenig Leid, das mit diesen über 1 Milliarde Tieren, die wir töten, jedes Jahr entsteht. Würdest du sagen, es ist nicht trivial?
Ich würde sagen, es ist ziemlich trivial.
Es ist ziemlich trivial.
Mhm.
Das musst du begründen.
Okay. Also siehst du, ich hatte dort ein Problem mit deinen Zahlen. Ja. Du hast das von Our World in Data genommen, über 80, das hast du auch in einem Watson-Artikel genommen als Quelle.
Mhm. Und ein paar Paper habe ich noch dazu.
Genau, und ein paar Paper und so. Also du hast dort, auf alle Fälle, ich habe einfach diese Zahlen mal durchgerechnet. Mhm. Und wenn du so sagst, über 80 Milliarden Landtiere werden pro Jahr geschlachtet, so 120 Milliarden Fische ungefähr, vielleicht mehr.
Das sind die Gezüchteten und die Wilden, das ist mehr. Also bei den Wilden zählt man sie nicht einzeln, aber die Schätzung ist über 1 Billion, über 1000 Milliarden, die man in freier Wildbahn fängt.
Okay. Und für mich ist das eben nicht viel. Wenn du rechnest 80 Milliarden Tiere auf, sagen wir, 8 Milliarden Menschen, dann sind die Statistiken so, dass man irgendwie bei zum Beispiel bei Rindern nur 0,082 Rinder pro Person pro Jahr ist. Wenn man das auf Monate aufrechnet, sind es irgendwie 0,00314 Rinder pro Person pro Monat und sogar 0,000104 Rinder pro Person pro Tag. Oder bei Hühnern ist es irgendwie 9,2 oder so Hühner pro Person pro Jahr. Das finde ich gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also wie ich es ausgerechnet habe, ich kann dir die Statistiken auch senden, kann man auch publik machen. Aber wenn man das prozentual anschaut, dann ist jeder Mensch ungefähr jede 26 Jahre ein Rind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jedes Jahr nur 0,082 Rinder esse, dann ist das für mich nicht so viel pro Jahr oder? Und das ist diese Divergenz, ja? Das ist die Statistik. Wenn die prozentualen Zahlen nicht hinhauen, dann nimmt man die absoluten Zahlen, weil die mehr schockieren. Und wenn die absoluten Zahlen nicht schockieren, nimmt man die prozentualen. Also wenn ich jetzt sage, die Anzahl der getöteten Hunde hat sich um 100% erhöht, vielleicht ist das von einem Hund zu zwei gesprungen. Eins und zwei absolute Zahlen.
Das ist das, was du machst. Du machst da diese relativen Vergleiche.
Ich würde sagen, das hast auch du gemacht.
Nein, ich habe absolute Zahlen genannt.
Genau, weil die Prozentualen nicht schockiert hätten.
Ja,
du hast ein einseitiges Bild gezeichnet.
Nein, also das ist komplett ein Non-Sequitur, den du nie machst.
Nein. Also nicht, dass du das willentlich gemacht hast. Du hast dich dadurch verleiten lassen durch diese Zahlen, die auch so
in der Schweiz, lass mich konkret eine Zahl nennen. In der Schweiz werden jedes Jahr über 2 Millionen Schweine gezüchtet und geschlachtet.
Okay.
Und pro Kopf kann man ausrechnen, das ist pro Person ein Fünftel Schwein, die eine Person im Durchschnitt von diesen gezüchteten konsumiert. Es werden noch importiert, lassen wir die mal aus.
Okay.
Was ist da das Argument? Es geht um diese Lebewesen, die Leid empfunden haben. Die Schweinezucht ist ziemlich brutal, auch in der Schweiz. Denen geht's schlecht, die leben kurz, brutal, erbärmlich und werden dann umgebracht. Es spielt doch keine Rolle pro Kopf, was der Konsum ist. Es geht um die Anzahl leidensfähiger Wesen, die Leid empfinden.
Aber die Anzahl spielt für mich, wenn du sagst, dass die Prozentzahlen keine Rolle spielen, dann würde ich auch sagen, die absoluten Zahlen spielen eigentlich keine Rolle. Warum spielen die eine Rolle? Ist doch
egal.
Weil
es unnötig ist. Weil das empfindungsfähige Wesen sind, die wir teilweise sehr brutal auch in der Schweiz behandeln, die ein qualvolles Leben leben, ohne jedes Glück empfinden. Von Masthühnern will ich gar nicht reden.
Okay.
Und es nicht nötig ist.
Okay, ich will nur sagen, dass du das Argument im Artikel aufgebracht hast, dass es 80 Milliarden Landtiere seien und so. Und dass das unvorstellbares Leid ist.
Ja.
Und ich würde sagen, das ist eben gar nicht unvorstellbar, wenn du das auf die Prozentzahlen rechnest. Dann ist es sehr vorstellbar. Jede 26 Jahre ist jemand ein Rind. Das kann man sich vorstellen. Das ist gar nicht so schlimm. Also
nein, das ist ein Coping-Mechanismus. Jetzt abstrahierst du das Leid dieser Lebewesen hin zu kleinen Stückchen vom Filet oder so. Nur so viel essen Personen pro Kopf und das ist nicht schlimm. Aber das ist die falsche Metrik. Die Metrik, die relevant ist, ist, wie viele Lebewesen, die erwiesenermaßen, da gibt es keine biologischen eigentlich Zweifel groß, klar leidfähig sind und Leid empfinden, wie viele davon werden unnötig in die Welt gebracht, in dieser Qual von Leben?
Okay, kannst du so formulieren. Ich würde aber dann sagen, auch wenn du die Anzahl der Lebewesen zählst und so, ist das gar nichts. Ich meine, 120 Milliarden gezüchtete Fische. Kennst du den Borstenmaulfisch zum Beispiel? Mhm. Das ist die häufigste Fischart auf dem Planeten. Von dem gibt es ungefähr 1 bis 2 Billiarden. Wenn man da diese 120 Milliarden gezüchtete Fische...
Welche Zahl war es denn? Billiarden.
Billiarden. Auf Englisch Quadrillion.
Okay.
Okay. Wenn man jetzt den Borstenmaulfisch nimmt, der, soweit ich informiert bin, in den Billiarden zu zählen sind, und wir haben dort nur Schätzungen, und auch bei allen Fischen, die in der Wildbahn leben, das sind viele, viele Billiarden, dann ist das nicht mal 1%, diese 120 Milliarden gezüchteten Fische. Also im Vergleich zum Leid in der Natur, welches natürlich viel, viel größer ist, als die menschliche Zucht verursacht, dann müsste man sagen, dass das im Vergleich zur Wildbahn und der Anzahl Tiere, die dort leiden und leben, viel, viel weniger ist. Also ja, würde ich sagen, dass das gar nicht so eigentlich in diesem Sinne trivial ist. Ja.
Ich weiß nicht, wie oft ich wiederholen muss, du verstehst es 100%. Ich bin überzeugt, du verstehst es. Es ist eben unnötiges Leid. Es ist unnötig. Das ist der springende Punkt.
Ja.
Was in der freien Wildbahn passiert, können wir nicht kontrollieren. So gut wie nicht, werden wir wahrscheinlich nie können. Und es ist brutal. Die Natur ist brutal. Aber das ist kein Argument dafür, dass es kein Problem ist, wenn wir zusätzlich noch mehr Brutalität in die Welt bringen, obwohl es nicht nötig ist.
Naja.
Das hast du vorher doch auch bestätigt. Lass mich kurz zurückkommen zur Katze mit dem Kochtopf.
Mach nur.
Also hättest du intuitiv, wenn ich sage, ich schmeiße eine lebende Katze bei lebendem Leib in den Kochtopf, sie schreit, ihre Augen quellen aus, ihre Haut löst sich ab.
Ja.
Hättest du null moralische Bedenken, wenn ich sage, ich esse sie dann und das schmeckt mir. Würdest du mir nicht sagen, Marco, ist doch was anderes.
Nein, also ich würde sagen, dass du sie essen willst, ist für mich kein grundsätzliches Problem. Ich habe damit kein Problem, dass du die Katze essen willst oder auch isst. Aber ich würde dann auch sagen, betäube sie doch zuerst.
Warum?
Ich würde sagen, weil das nicht dem, wenn du sie essen willst, wenn du ihr unnötiges Leid zufügst, entspricht das nicht dem Zweck, den du hast, nämlich sie zu essen. Das also, ist dein weil wenn du, wobei man könnte auch sagen, dass es dir einfach egal ist, weil die Frage ist, ob wenn du sie in den Kochtopf wirfst, ob du dann nicht nur sie essen willst, sondern auch Glück empfindest, wenn sie sehr fest leidet, bevor du sie tötest, effektiv, oder? Und dann würde ich sagen, gibt es zwei verschiedene Zwecke, die dort existieren. Einerseits willst du sie essen, mit dem habe ich kein Problem. Aber zweitens möchtest du ihr auch ganz viel Leid zufügen, mit dem habe ich ein Problem. Weil ich den Zweck, das zu essen, für okay finde. Ich habe damit kein Problem, aber mit dem unnötigen Leid zufügen, habe ich ein Problem.
Das heißt, ich habe dich überzeugt. Unnötiges Leid, das wir vermeiden können, sollten wir vermeiden.
Ja, aber wenn du sie essen willst, dann würde ich diesen Zweck höher gewichten als das Leid, das sie erfährt.
Also soll ich sie doch in den Kochtopf schmeißen? Weil das ist die einzige Art, wie ich Katzen kochen kann.
Du kannst sie auch zuvor betäuben.
Also angenommen, ich
dann
weiß nicht, wie das geht.
Dann minimierst du das Leid.
Ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, man soll Leid minimieren, unnötiges Leid verhindern. Und ich habe gefragt, also bist du dafür, dass man Leid, das man verhindern kann, das unnötig ist, verhindern sollte?
Aber daraus folgt doch nicht, dass du sie nicht essen darfst.
Sag mal, kannst, ja oder nein?
Du kannst das Leid der Katze so weit vermindern, damit du den Zweck erfüllst, sie zu essen. Das finde ich ganz okay.
Jetzt sag einfach nochmal bitte ja oder nein. Bist du dafür, dass wir unnötiges Leid, das Menschen erschaffen können, nicht erschaffen, dass wir es vermeiden?
Ja,
ja oder nein?
Ja.
Diskussion fertig.
Nein, weil unnötiges Leid vermeiden, daraus folgt kein Gebot, sie nicht zu essen.
Das heißt, jetzt ist dein Argument, also sind wir uns einig, gut.
Und so du kannst dir, ich formuliere es ganz einfach. Wenn du sie essen willst, habe ich damit kein Problem. Du kannst dann ihr so viel Leid zufügen, wie es nötig ist, deinen Zweck zu erfüllen.
Also widersprichst du dir jetzt?
Nein, das Leid, das sie erfährt, damit sie am Schluss gegessen wird, ist nötiges Leid. Das ist kein
Eben
unnötiges
nicht,
Leid.
Weil ich könnte so viele andere Dinge essen als die Katze. Das ist der springende Punkt. Es ist
rein
hedonisch.
Und warum sollst
du
jetzt die Katze nicht essen? Warum nicht?
Weil es rein hedonisch ist. Es ist nur Genuss. Es ist keine Notwendigkeit. Der springende Punkt. Also wir sind uns einig, unnötiges Leid sollte man verhindern.
Ja, aber das Leid, das man den Tieren zufügt, um sie zu essen, ist kein unnötiges, sondern nötiges Leid.
Eben.
Weil es an einen Zweck gebunden ist, nämlich das Essen von Tieren.
Na, der Zweck an sich rechtfertigt ja nicht das Leid. Das Leid ist legitim dann, wenn Menschen keine anderen Optionen haben. Das gibt's. Viele Menschen auf der Welt müssen essen, was sie können, um zu überleben. Für uns beide trifft, sage ich mal, nicht zu. Wir leben in sehr guten Umständen hier in der Schweiz. Wir können überleben, auch ohne, dass wir diese Katze essen. Und in diesem Gedankenexperiment esse ich nur die Katze, weil ich Lust habe. Das ist der einzige Grund. Und hier ist für mich vollkommen klar, dass diese hedonische Gratifikation nie und nimmer das Leid, das ich der Katze zufüge, legitimieren kann. Weil das, was ich da empfinde, ist moralisch so trivial, bedeutungslos im Vergleich zum Leid, das ich der Katze zufühle. Das ist meine Sicht.
Okay. Aber ich würde wieder sagen, dass ich das eben nicht so kategorisieren würde als unnötiges Leid. Wenn wir Tiere essen und in diesem Prozess wird es wahrscheinlich Leid geben, kann man akzeptieren, dann würde ich das einfach nicht als unnötiges Leid empfinden oder kategorisieren, sondern als notwendiges Leid. Und da würde ich sagen, man sollte den Tieren nicht über das Maß notwendigen Leides hinaus, das den Zweck erfüllen könnte, Leid zufügen.
Nein, aber jetzt bist du inkonsequent. Man sollte den Tieren nicht zu viel Leid zufügen. Aber der springende Punkt ist, unnötig ist nicht nur, wenn ich psychopathisch mit den Tieren umgehe. Unnötig ist das Leid auch dann, wenn ich die Tiere nur esse, weil sie mir schmecken und nicht, weil ich sie brauche, um zu überleben. Das ist der springende Punkt. Also auch das Ausmaß an Leid, das nicht dieses maximale Horrorszenario ist mit dem Kochtopf und der Katze, ist unnötig, weil ich es ohne Konsequenzen für mein Leben vermeiden kann.
Was ist schlecht daran, zum Zweck zu haben oder die Katze zum Zweck des Essens zu essen? Was ist schlecht daran? Nur weil sie leidet?
Ja.
Das invalidiert ja den Zweck des Essens nicht.
Doch, natürlich, weil ich etwas anderes essen kann. Ich bin nicht darauf angewiesen, die Katze zu essen, um zu überleben.
Aber auch du kannst andere Dinge essen. Du bist auch nicht angewiesen, all diese Gülleprodukte zu nehmen oder so.
Gut, du weißt ja nicht, was für Pflanzen ich esse. Und jetzt kommst du wieder zu deinem Gülle-Argument.
Ja, aber
Bleiben wir bei der Katze.
Okay, okay.
Du hast gesagt,
bleiben wir bei der Katze.
Das Leid der Katze ist rechtfertigbar moralisch, wenn man den Zweck hat, sie zu essen.
Ja, würde ich sagen. Also es ist nicht unmoralisch.
Nein, und ich sage, das ist moralisch falsch, weil dieses Leid unnötig ist. Im Sinn von, ich bin nicht darauf angewiesen, die Katze zu essen. Ich würde selbst, da sage ich ganz ehrlich, in einer Extremsituation, wenn ich am Verhungern wäre, wahrscheinlich auch die Katze essen. Ich würde dann hoffentlich probieren, nicht zu viel Qualen ihr zu bereiten, aber ich würde sie wahrscheinlich essen. Und ich würde es auch okay finden, wenn andere Leute in solchen Situationen die Katze essen.
In einer Notsituation.
Wenn sie essen müssen, um zu leben, um gesund zu bleiben. Wenn das nicht nötig ist, ist es für mich moralisch absolut glasklar, dass man Dinge essen sollte, die weniger Leid verursachen als der Genuss dieser Katze.
Aber da kommen wir wieder ins Askese-Argument, oder? Was ist unnötig, was ist nötig? Da kann man es beliebig zurückfahren, bis man...
Ich habe es definiert. Nötig ist das, was wir nicht vermeiden können, wenn wir überleben wollen. Das ist mal der Grundsatz.
Aber wie gesagt,
um Essen geht.
Du kannst ganz viel vermeiden und trotzdem überleben. Aber das tust du nicht.
Ja, aber ich... mit den Insekten und so, da bin ich nicht konsequent genug, aber ich habe versucht zu erklären, dass der Impact für mich nicht der gleiche ist. Der Impact, den ich habe ohne Tierkonsum, ist um Größenordnungen für mich klar größer, als wenn ich versuche, nie mehr ein Insekt zu töten.
Aber du hast ja gehört, was ich gesagt habe. Es geht hier ja nicht nur um Insekten und um die Fliege, die du vielleicht umbringen kannst oder vielleicht oder was auch immer. Es geht ja auch um diese Tierhaltung, die eben genau diese Felder düngt, aus denen die Pflanzen entstammen, die du dann isst. Nicht nur das, sondern eben auch diese Ratten und Kleinnager und so, die du angesprochen hast, die qualvoll sterben, wenn sie vergiftet werden, damit du deine Pflanzen essen kannst.
Ja,
und das ist alles unnötiges Leid. Und da sagen auch viele Leute auf deiner Seite, dass das unnötiges Leid ist und dass man es abschaffen soll. Ja?
Man sollte probieren, es zu vermeiden natürlich, da bin ich dafür. Aber unnötig ist es nur insofern, als wir Pflanzen anbauen, die wir dann Tieren geben, die dann leiden und wir essen dann die Tiere. Mein Punkt ist, Menschen müssen etwas essen, um zu überleben. Es ist nicht möglich, perfekt Leid zu vermeiden. Auch wenn ich bei mir irgendwie im Garten nur Dinge anbaue, ich werde... so gut wie sicher nicht Leid vermeiden können. Aber das ist dann nicht, das ist in dem Sinn nötig, wenn ich auch nicht in der Lage bin, es zu vermeiden. Wenn ich die Maus sehe ich nicht, das ist eine Limitation, die ich dann habe. Kognitiv, intellektuell, wie auch immer.
Und wir sehen die geschlachteten Tiere nicht. Also außer man ist gleich im Schlachthof. Gleiches Prinzip.
Aber wir wissen, dass die Tiere geschlachtet werden.
Und du weißt, dass die Mäuse vergiftet werden.
Ja, aber ich muss ja von etwas leben. Und der Schaden, der entsteht dadurch, dass ich Pflanzen esse, ist kleiner als der Schaden, der entsteht dadurch, dass ich, also wenn ich Tiere essen würde. Weil das Pflanzenargument zieht einfach nicht. Tiere essen ja auch Pflanzen, die wir anbauen und dort werden ja auch Mäuse und Insekten und so umgebracht.
Ja, die Tiere essen die Pflanzen und die produzieren dann Dünger, die Pflanzen durch diese Tierhaltung, die den Dünger produziert, die du dann isst.
Also ich glaube, langsam wird es für die Leute nicht so interessant, weil du drehst dich im Kreis, sophistisch, das ist Sophisterei.
Das ist keine Sophisterei. Das ist ein ganz normales Argument, dass wenn man sagt von unnötigem Leid, dann kannst du als Jein-Mönch leben. Du kannst absolut das Leid vermindern, indem du nicht mehr Pflanzen isst, die so produziert werden, sondern eben einfach Pflanzen isst, die du selber anbaust, die du vielleicht mit irgendwelchem künstlichen Dünger anbaust und so weiter. Aber was du gerade machst, würde ich als unnötiges Leid klassifizieren, weil du könntest auch anders. Das würde dich nicht umbringen.
Nein, dein Argument ist, es ginge noch besser. Das stimmt. Es ginge noch besser. Theoretisch ist Leid komplett vermeidbar.
Es ginge noch besser.
Aber das ist kein Argument, dass man es schlechter machen soll. Das verstehst du. Ich weiß, dass du das verstehst. Das ist kein Argument dafür, dass man viel mehr Leid in Kauf nehmen soll, dass man trivial einfach reduzieren kann, weil man den letzten Rattenschwanz des Leids noch nicht fertiggebracht hat, der viel mehr Aufwand bedeutet.
Ja, aber wenn es noch besser ginge, dann ist alles, was man nicht tut, um es besser zu machen, unnötiges Leid, das zugefügt werden wird, weil man es noch besser könnte. Ich kann es auch noch besser, indem ich aufhöre, Fleisch zu essen. Mhm. Und weil ich es besser könnte, sollte ich es tun, damit das unnötige Leid gemäß deiner Philosophie verhindert werden sollte. In der gleichen Weise, das, was du noch besser tun könntest, machst du nicht, weil du es noch besser tun könntest, du machst es nicht besser, du könntest es besser tun, das würde ich auch als unnötiges Leid klassifizieren.
Das kannst du machen, das stimmt, aber du machst hier zwei Fehler. Erstens, das ist kein Argument zu sagen, darum soll man Fleisch essen und dieses Leid produzieren. Das wäre ein Argument, wir müssen noch weniger Leid verursachen, das stimmt. Aber das zweite Argument ist rein, wenn man sich das als mentales Modell vorstellt, ich glaube, das Leid, das wir mit Pflanzenkonsum verursachen, ist auch steigend irgendwo durch und dann geht's richtig hoch mit den Tieren. Und wenn wir hier den Cut-off machen können, ohne irgendwelchen Aufwand, das ist so unglaublich einfach. Dein Leben und mein Leben sind ohne Fleisch nicht eingeschränkt. Nur hedonisch sind sie eingeschränkt. Dann ist das so eine offensichtlich moralische Notwendigkeit. Und den nächsten Schritt zu diesem Mönchtum, das benötigt offensichtlich unglaublich viel Aufwand für proportional gesehen sehr wenig moralischen Impact.
Naja, da könnte man auch wieder sagen, dass es eigentlich mehr Aufwand braucht, nicht als Mönch zu leben. Aber wir lassen das mal beiseite.
Also dein Argument war ja, dass der Mönch quasi in einem Fanatismus drin ist, um Leid zu vermindern. Und jetzt sagst du, es ist umgekehrt.
Ja, jemand, der viel mehr unnötiges Leid verursacht als ein Mönch, lebt aufwendiger als der Mönch, der weniger unnötiges Leid verursacht, würde ich sagen.
Aber sind wir uns einig, für den Mönch ist es schwieriger, das wäre dein Argument, ich verstehe nicht, was du machst, für den Mönch ist es schwieriger zu leben, so wie
einfacher.
Er lebt. Ja, aber das Leid vermindern. Also er muss auf sehr viel verzichten, sehr viel.
Das ist sehr einfach zu verzichten.
Das ist der Inhalt seines Lebens. Er macht ja nichts anderes. Er macht nur noch das.
Ja, ein minimalistischer Lebensstil ist eine sehr einfache Sache. Da braucht es weniger Aufwand.
Also ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Für mich wäre das eine Horrorvorstellung. Aber jedenfalls also ich finde, wenn sich dein Leben nur noch um das dreht, dann ist das für mich nicht kein Aufwand, dann ist es ja maximaler Aufwand. Wenn ich mir nur noch Gedanken mache, wie kann ich jede kleine Fliege verschonen. Und das meine ich damit. Der moralische Impact ist nicht einfach komplett linear. Sogar wenn er linear wäre, das meiste ist in dem Bereich mit den Tieren, aber ich glaube, er ist nicht linear, sondern nimmt ihn etwa so zu.
Okay, aber ich glaube, wir haben hier eine fundamentale Meinungsverschiedenheit, die wir vielleicht nicht auflösen können. Nämlich, dass ich das Essen der Tiere und das Halten der Tiere zum Zwecke der Nutzung der Tiere als notwendiges Leid bezeichnen würde, wenn es ihnen auch Leid zufügt, weil das an Zwecke gebunden ist. Weil sonst sind ja die Tiere total nutzlos.
Lass uns das Argument vielleicht noch ein bisschen weiterdenken. Das heißt, du würdest argumentieren, das Leid von Tieren, das wir heute verursachen, das meiner Meinung nach katastrophal, gigantisch ist, so enorm wie noch nie, bei den menschengemachten, also bei den menschengehaltenen Tieren, ist akzeptabel, weil es ans Essen gebunden ist, an diesen hedonischen Nutzen. Es gibt Menschen, die müssen Tiere essen, das ist klar, aber ich rede jetzt von den Menschen, die das nicht müssten, um zu überleben. Das Argument, also der Zweck heiligt die Mittel, so. Wie weit geht es dann? Gibt es irgendwelche Tiere, gibt es Menschen, wo wir aufhören damit? Darf man Menschen essen, weil es schmeckt?
Und ich glaube, hier sehen wir den springenden Punkt eigentlich, weil Menschen sollte man nicht essen dürfen, weil ich glaube, das ist das Moralverständnis, das wir haben. Ich glaube, du bist eher pathozentrisch, während ich eher sozusagen die Moralfähigkeit ins Zentrum stelle. Was wir hier, glaube ich, haben, ist ein fundamentaler Gegensatz, nämlich, dass du sagst, dass ein Wesen moralisch zu berücksichtigen ist, wenn es Leid fühlt oder wenn es leidensfähig ist, während ich die andere Position einnehme, nämlich zu sagen, dass eigentlich Tiere nicht moralisch zu berücksichtigen sind, weil sie nicht moralfähig sind.
Ich stelle also geht es um Intelligenz?
Moralfähigkeit. Das ist
eine Eigenschaft von Intelligenz. Fische können nicht so Diskussionen führen, wie wir sie führen können. Die haben keine mentalen Modelle. Wie du und ich.
Nein, das ist nicht Intelligenz. Ich würde sagen, das ist das, was der Intelligenz zugrunde liegt. Moralfähigkeit ist eigentlich die Autonomie eines Wesens. Das, was die Würde eines Wesens ausmacht, in meiner Philosophie, wäre natürlich das Autonomsein. Also normativ sich selbst die Gesetze zu geben, nach denen man leben sollte, Gründe abzuwägen und selber Entscheidungen zu fällen. Da spielen verschiedene Dinge eine Rolle.
Ja, das ist eine metakognitive Funktion, das ist Intelligenz, nichts anderes. Also wenn das Argument ist, Intelligenz ist nötig, dass man diese moralischen Überlegungen machen kann, darf man menschliche Babys essen. Die können das ja nicht.
Das hat nichts mit Intelligenz. Was meinst du mit Intelligenz?
Können Babys sich moralisch Dinge vorstellen? Oder machen die halt irgendwie, was sie machen? Haben Babys diese Kognition, die nötig ist für diese moralischen Überlegungen?
Nein.
Darf man sie essen?
Also ganz kleine Babys, nein. Mhm.
Darf
man nicht essen, weil sie sind moralfähige Wesen.
Also sind sie ja nicht. Sie haben ja keine mentalen Modelle, sie haben keine reife Intelligenz. Die verstehen ja nichts, die denken.
Das spielt aber, vielleicht muss ich es moralfähig, das heißt nicht, dass sie dazu fähig sein müssen in jedem Moment. Wenn diese Babys aufwachsen, dann wird ihre Fähigkeit wird sich realisieren. Okay, genauso wie, das siehst du auch bei mir und dir. Wir waren einmal Babys und wir waren dazu fähig und deswegen hat sich diese Fähigkeit manifestiert.
Genau, auf das wollte
ich
hinaus.
Das ist ein Potenzial.
Das wollte ich genau provozieren und jetzt kommen wir zu den schwerbehinderten Menschen. Es gibt Menschen, die auch erwachsen, kognitiv schwerbehindert sind, die intellektuell auf dem Niveau von höchstens vielleicht Babys sind, wenn überhaupt. Darf man die essen?
Nein, weil sie moralfähig sind.
Nein, eben nicht. Sie haben die kognitive Kompetenz nicht.
Du sprichst ihnen die Moralfähigkeit ab. Das würde ich jetzt nicht tun. Ich würde sagen, sie sind eben noch moralfähig. Genauso wie Babys potenziell moralfähig sind, sind Schwerbehinderte auch moralfähig. Nur weil dort ein Defekt stattfindet, deswegen nennt man sie auch schwerbehindert, weil sie behindert sind. Während zum Beispiel Tiere dort, wenn sie nicht moral sozusagen fähig sind oder so, nennt man das keine Behinderung. Eine Amöbe oder so, nur weil sie eben nicht denken kann oder so und genauso wie ein Schwerbehinderter ist, das ist nicht das Gleiche.
Es ist nicht das Gleiche, aber Schwerbehinderte sind funktional nicht in dem Sinn, wie du das vorhast, moralfähig.
Warum nicht? Natürlich
sie können diese Gedanken sich nicht machen.
Und woher weißt du das, dass sie das nicht können?
Wir haben viel medizinische Forschung zu Behinderungen, zu Hirnverletzungen, die bis hin zu, ich sage mal sogar, komatösen Zuständen gehen können, etc.
Ja, aber all diese Untersuchungen so, das Einzige, was das sagt, ist, dass sie es nicht machen, nicht, dass sie es nicht können, nicht, dass sie nicht dazu fähig sind.
Nein, also natürlich, es gibt Hirnschäden, die einfach relativ klar biologisch zeigen, da ist Hirnaktivität zum Beispiel kaum noch da. Man ist noch am Leben, aber ist nicht mehr in der Lage zu denken.
Aber ich sehe da keinen Einwand, dass die Moralfähigkeit nicht im Zentrum stehen sollte.
Aber sie sind ja nicht mehr in der Lage, das zu tun, was du forderst. Was du sagst, das zeichnet Menschen aus.
Ich würde sagen, sie sind doch in der Lage, weil sie ein Mensch sind. Und im Normalfall ist der Mensch moralfähig.
Aber das sind eben keine Normalfälle. Das sind Fälle, wo wir wissen, das trifft nicht zu.
Nein, ich mache keine Ausnahme. Das wäre ja inkonsistent zu sagen, Menschen sind moralfähig und dann Ausnahmen für gewisse Menschen zu machen.
Also wenn,
nur weil diese Fähigkeit sich nicht manifestiert.
Warte.
Das heißt, inkonsistent.
Diese Moralfähigkeit, von der du sprichst, die manifestiert sich nicht. Also die ist nicht etwas, was Menschen tun, sondern das ist eine transzendentale Qualität. Was ist das für eine Eigenschaft?
Die habe ich vorhin gerade beschrieben. Das ist die Fähigkeit des Menschen, seine eigenen Zwecke zu setzen und die auch zu befolgen. Die eigenen Gesetze zu geben, das, was getan werden sollte. Das ist, was du sagst, man sollte keine Tiere essen. Mhm. Oder was ich sage, genau. Oder wir beide sagen, wir sollten keine Leute ermorden. Und wir können unsere Belange abwägen und entscheiden, Dinge zu tun und nicht zu tun. Das ist die
Moralfähigkeit.
Es gibt
Menschen, die das nicht können. Es gibt Menschen, die das funktional, objektiv gesehen, nicht können.
Nein, es gibt Menschen, die es nicht tun. Aber es gibt Menschen, die das doch noch können, auch wenn sie es nicht tun.
Also dein Argument ist jetzt, auch schwerstbehinderte Menschen, schwerst neuronal verletzte Menschen nach Unfällen oder so, bei denen man keine oder kaum noch Hirnaktivität feststellt, die können immer noch in diesem Ausmaß diese abstrakte Metakognition durchführen, die du als Qualität beschreibst.
Aber schau, das ist doch kein Widerspruch. Wenn es metakognitiv, wenn es so metaphysisch ist, dann kann man das nicht durch empirische Studien ihrer Gehirnstruktur widerlegen. Das
Metakognition ist nicht Metaphysik. Metakognition bedeutet einfach Denken über das Denken. Das ist das, was wir zum Beispiel mit dem präfrontalen Kortex machen. Das können Fische zum Beispiel nicht. Das ist nicht Empfindungsfähigkeit, das ist einfach unsere Intelligenz, die wir haben.
Okay.
Und das ist ja genau das. Nur mit dem können wir diese Diskussion führen.
Wir reden ja, ich rede immer die ganze Zeit über eine Fähigkeit. Ich glaube, nur weil Schwerstbehinderte diese Fähigkeit nicht manifestieren, kann man das denen nicht absprechen. Genau wie bei Babys. Nur weil Babys diese Fähigkeit nicht manifestieren, heißt das nicht, dass sie diese Fähigkeit nicht haben.
Dann ist das kein materielles Argument, dann ist das ein spirituelles Argument.
Das geht auf Autonomie zurück. Der Autonomiegedanken, die Würde des Menschen, die Moral selbst lässt sich nicht in ein materielles Weltbild einfügen, natürlich.
Also ich finde es interessant, also für dich ist nicht relevant, was wir empirisch wissen über Empfindungsfähigkeit, über Intelligenz, sondern es geht um diese Kategorisierung in diese, ich sage vielleicht transzendentalen Eigenschaften.
Ja.
Und dann müssen wir eigentlich nicht weiter diskutieren, weil nichts, was ich sagen könnte, wird jemals bei dir ankommen. Und nichts, was du sagst, wird mich jemals überzeugen.
Naja, doch, wir können darüber reden, weil, wie gesagt, ich habe von Manifestieren geredet, oder? Ich weiß, dass Menschen moralfähig sind, weil sich das manifestiert. Zum Beispiel, du sagst mir gerade, dass ich Dinge tun soll und nicht tun soll und so weiter. Also ich weiß, dass du so ein Mensch bist, der moralfähig ist. Mhm. Ich halte dich auch für moralfähig, nicht weil ich sehe, dass du wie eine Pflanze oder ein Schwerstbehinderter bist, sondern wie du dich eben wie ein normaler Mensch aufführst. Und ich sehe nicht, warum du sagen würdest, nur weil es Schwerstbehinderte gibt, dass meine zentrale Stellung oder das, was ich ins Zentrum rücke, ist die Moralfähigkeit. Das widerlegt doch nicht.
Das widerlegt, was ich selbst jetzt widerlegt. Du hast gesagt, ich bin in der Lage dazu. Da würde ich zustimmen, hoffentlich, dass es soweit doch klappt im Kopf.
Klar.
Aber das Manifestieren ist dann eben nicht gegeben bei gewissen Menschen. Objektiv beobachtbar, unbestritten.
Ja, und?
Fakt.
Das widerlegt doch nicht, dass die Moralfähigkeit im Zentrum stehen sollte.
Nein, ich gebe dir das Argument. Ich gebe dir das Argument und ich versuche, mit dir zu gehen. Wenn die Moralfähigkeit, das Manifestieren dieser Metakognition im Zentrum steht und wir wissen, dass es Menschen gibt, die das garantiert 100% nicht haben, nicht können, nie haben werden, weil sie zum Beispiel schwer verunfallt sind, dann wäre es gemäß dieser Logik moralisch rechtfertigbar, diese Menschen zu essen.
Ja, selbst wenn das stimmen würde. Und eben, ich würde dort aber widersprechen, weil ich nicht denke, dass man das empirisch widerlegen kann. Das ist konzeptuell vom Normalfall ausgehend, wo Konzepte mit empirischen Beobachtungen übereinstimmen. Zum Beispiel, ich glaube, die Moralfähigkeit ist das Zentrum, ist das Wichtigste, weil nichts stärker mit der Moral verbunden ist als Moralfähigkeit. Also glaube ich, nur moralfähige Wesen sind moralisch zu berücksichtigen. Und ich sehe auch nicht, warum man Schwerstbehinderten diese Moralfähigkeit absprechen sollte.
Weil wir wissen einfach kognitiv, ich lasse den Punkt nicht los.
Okay.
Wir wissen, es gibt Menschen, die sind vom Gehirn so stark geschädigt, entweder von Geburt oder durch Unfälle oder durch andere Einflüsse, dass sie funktional bestenfalls noch leben. Das gibt's. Das sind tragische Fälle. Diese Funktion, diese moralische Fähigkeit, wie nennst du es?
Moralfähigkeit.
Moralfähigkeit, die sich manifestiert über das, was wir zum Beispiel jetzt machen,
genau.
Die ist garantiert nicht gegeben. Die manifestiert sich nicht bei gewissen Menschen.
Die manifestiert sich nicht bei gewissen
Menschen. Wenn du sagst, Moralfähigkeit ist ein Argument für, darf man oder wie man mit Wesen umgehen soll, dann haben gewisse Menschen diese Moralfähigkeit eindeutig nicht. Und sie dürfte man dann in dieser Logik wie andere Tiere behandeln und sie essen.
Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, weißt du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit auf Schwerbehinderte zeigst und sagst, die sind nicht moralfähig. Weil, wie gesagt, nur weil es sich nicht manifestiert, heißt das nicht, dass sie es nicht haben. Und ich würde eben davon ausgehen, dass weil sie Menschen sind, sie das haben. Weil der Normalfall so ist und ich mache dort eine Generalisation. Mhm. Für mich gibt es keine Ausnahmen. Und ich glaube, diese Schwerstbehindertheit widerlegt gar nicht, dass sie moralfähig sind. Aber jetzt frage ich mal.
Muss sie natürlich. Aber, also lass mich das noch weitersehen, ganz kurz.
Ja.
Also wenn du sagst, okay. Wir können es nicht 100% ausschließen, dass schwerstbehinderte Menschen, deren Gehirn zerstört ist, die aber noch leben, dass sie nicht moralfähig sind, dann kannst du auch nicht ausschließen, dass Kühe und Schweine und Fische und Hühner nicht moralfähig sind.
Doch.
Wie schließt du es aus?
Doch, weil
die... Sie haben mehr kognitive neuronale Aktivität als diese Schwerstbehinderten.
Ich schließe das konzeptuell aus.
Nein, du musst empirisch sein, du kannst nicht einfach...
Eine Sekunde.
Du kannst ja nicht einfach sagen, die nehme ich rein, die nehme ich raus, aus Willkür.
Doch.
Das ist Willkür.
Nein, das ist nicht so willkürlich, weil, okay, sagen wir es so. Ich würde sagen, dass ein Schwerstbehinderter, wo eigentlich diese Moralfähigkeit sich manifestieren müsste, auch das Selbstbewusstsein, das damit zusammenhängt. Oder es gibt ja Schwerstbehinderte, wo man nicht, zum Beispiel Leute, die auf Englisch sagt man eine Kartoffel, a vegetable sind. Ja. Ich würde sagen, dort haben wir eben dieses Exempel von Leuten, die moralfähig sind, wo es sich nicht manifestiert. Und weil sie moralfähig sind, aber es sich nicht manifestiert, wie es im Normalfall sich manifestiert, wie bei dir und mir. Wir reden hier ja nicht von einem Kleinkind, sondern von einem Schwerstbehinderten. Mhm. Dort liegt ein Fehler, ein Defekt vor. Eine Behinderung im wortwörtlichen Sinne. Während bei Tieren, wo sich das nicht manifestiert, diese Tiere sind nicht behindert deswegen. Das ist die Unterscheidung. Bei Menschen ist es ein Mangel, eine Mangelerscheinung, ein Defekt, während bei Tieren im gleichen Zustand, wo sich das nicht manifestiert, das kein Defekt ist.
Du widersprichst sie wieder, weil nein, du sagst jetzt wieder zwei Dinge, die sich widersprechen. Wenn du sagst, dass schwerstbehinderte Menschen, wo wir einfach biologisch, empirisch von der Gehirnaktivität wissen, die können diese Metakognition, die wir jetzt machen, die sich manifestiert in der Moralfähigkeit unter anderem, nicht mehr erbringen. Dann ist nicht das Argument, dass Tiere behindert sind. Mein Argument war, du kannst, und du sagst, wir können nicht ausschließen, dass sie immer noch moralfähig sind.
Ja.
Und mein Argument ist, wenn du sagst, trotz aller biologischen Empirie willst du es nicht ausschließen, dann müsstest du im Umkehrschluss auch sagen, trotz aller biologischen Empirie schließe ich das auch bei anderen Tieren nicht aus. Weil dann hast du keinen guten Grund, um zu sagen, Schweine sind nicht moralfähig.
Nein.
Was ist dein Grund, um zu sagen, Schweine sind nicht moralfähig? Was ist die Empirie dahinter?
Das hat nichts mit Empirie zu tun. Nein.
Wie kommst du denn zum Schluss? Du musst irgendwie begründen, warum sind Schweine für dich nicht moralfähig?
Die Moralfähigkeit ist nicht empirisch beobachtbar.
Was ist sie dann? Also wie kategorisierst du das Schwein als nicht moralfähig? Was sind deine notwendigen Bedingungen, damit ein Wesen nicht moralfähig ist? Einfach klassisch philosophisch eine intentionale Definition.
Ich würde sagen, wenn wir keinerlei Beweise haben, keinerlei Beweise, nicht unbedingt empirischer Natur, sondern auch anderartiger Natur.
Zum Beispiel?
Ja, wenn ich jetzt deinen Sätzen zuhöre und ich die Bedeutung darin erkenne, das hat nichts mit Empirik zu tun. Das hat mit dem Geist zu tun, mit der Erkennung von nicht-empirischen Dingen.
Das ist Empirie. Sammelst Daten, die ich äußere, und das sind empirische Beobachtungen.
Das ist nichts Empirisches.
Bin ich materielle Realität oder bin ich nicht materielle Realität?
Du bist zwei Dinge. Du bist einerseits materielle Realität und andererseits etwas, das materiell nicht erfassbar ist. Ich kann das auch so erklären. Wenn du zum Beispiel Licht anschaust, ja, wenn ich jetzt das Grün sehe, die Farbe Grün, wenn du das materiell empirisch ansiehst, dann sind das einfach Lichtwellen, ja, Lichtwellen. Mhm. Und daran gibt es nichts Grünes. Es gibt auch nicht das Gefühl von Grün.
Genau, durch die elektromagnetische Strahlung.
Ja, genau. Da gibt es nichts Grünes. Und andererseits gibt es nichts elektromagnetisches, wellenartiges im Grün, das ich empfinde. Dasselbe mit den Sätzen, die du sprichst. Mhm. In den Schallwellen, die an meine Ohren und in meine Nerven gelangen, gibt es nichts Bedeutsames. Mhm. Diese Schallwellen handeln nicht von Tieren oder der Moralfähigkeit. Das ist etwas anderes.
Genau, das ist die Intelligenz, die du hast, und du verarbeitest diese Reize.
Das ist Vernunft, Verständnis und so weiter. Und ich würde sagen, das kann man empirisch nicht feststellen. Nimm all die Atome.
Doch, natürlich.
Nein, nimm all die Atome im Universum. Wo ist dort die Farbe Grün?
Also meinst du, Qualia kann man empirisch nicht feststellen?
Qualia und Bedeutungen. Dass etwas über etwas anderes handelt. Kein Atom handelt über Tiere. Noch eine Ansammlung von Atome handelt nicht über Moralvorstellungen oder so weiter.
Ja, klar, das kann man wir wissen nicht gemäß dem berühmten Paper, wie es ist, eine Fledermaus
zu sein. Genau, das ist mein Punkt.
Aber dein Argument ist jetzt widersprichst du dir erneut, weil das ist ein Gegenargument gegen deine Position, die du vorher hattest. Weil so,
wieso?
Mit diesem Argument, das ist ein solipsistisches Argument, kannst du einzig und allein sagen, du bist moralfähig, und du kannst damit überhaupt nicht irgendwie argumentieren, andere sind es.
Doch.
Du kannst damit nicht sagen, ich bin es. Du kannst nur sagen, du bist es.
Nein.
Du sagst, du hast jetzt über subjektive Empfindungen, Erlebnisse, Qualia gesprochen. Das passiert nur bei dir hier drin oder im ganzen Embodiment. Das passiert sonst nirgendwo. Mit dem Argument kannst du 0,0 belegen, begründen, beweisen, dass ich auch empfindungsfähig und vielleicht moralfähig und denkfähig bin.
Doch, natürlich. Also ich kann es raisonabel annehmen, mit guten Gründen.
Sind die Gründe?
Ja, wenn du Schmerzen empfindest, kannst du sagen, dass du Schmerzen empfindest. Du machst Sätze, die entweder wahr oder falsch sind. Das sind Propositionen. Ja. Das ist schon mal ein Anzeichen, dass du nicht einfach ein physikalisches Wesen bist, weil du Sätze machen kannst, die entweder wahr oder falsch sind. Das kann ein Stein nicht, das kann auch ein Tier nicht, wahr oder falsche Propositionen zu machen, die entweder wahr oder falsch sind. Ich habe noch nie ein Tier gesehen, das eine Proposition aufgestellt hat. Und jetzt muss ich sagen...
Also mich, hast du ja gerade gesagt.
Nein, aber ein nichtmenschliches Tier, okay?
Weil andere Tiere nicht so viel Intelligenz haben wie wir.
Nein, und
aber
ich würde jetzt sagen, wenn du sagst, ich fühle Schmerzen, dann glaube ich dir das.
Nein, aber du empfindest sie ja nicht. Du hast vorher jetzt lange ausgeführt, dein Kernargument sind Qualia.
Und Qualia nicht nur Qualia, nein. Qualia ist das Gefühl, ist wie es sich anfühlt,
subjektiven
etwas
Dinge,
zu sein.
Das,
nein, es geht auch hier um objektive Bedeutungen, die man...
Also jetzt wechselst du ins Objektive, du hast vorher gesagt, es gibt nichts Objektives. Ich bin nicht nur physikalisch, nicht nur Empirie, ja, das ist Objektivität.
Das ist eben das Problem. Subjektivität und Objektivität sind nicht zu trennen. Das eine existiert mit dem anderen.
Nein, also lass mich kurz ausreden.
Okay.
Du hast wirklich dir widersprochen und ich weiß nicht, ob du es merkst, ich vermute, du merkst es. Du hast argumentiert mit der Moralfähigkeit von Menschen und ich habe gefragt, wie schließt du aus, dass Schweine nicht... Also wie schließt du Schweine von dieser Kategorie aus, was sind die notwendigen Bedingungen? Dann bist du gewechselt in diese Schiene mit den subjektiven Qualia. Mit Grün, das ist ja nur Elektromagnetismus, aber wie wir das wahrnehmen, ist ganz was anderes.
Ja.
Erstens ist das...
Das war übrigens eine Analogie, die ich treffen wollte.
Ja, aber die meinst du damit?
Ja, aber ich wollte nur das benutzen, um auf eine höhere Ebene zu gehen, nämlich auf die Vernunft und das Verständnis. Mhm. Nämlich die Bedeutungen in deinen Sätzen, die Idee, dass du ein vernunftfähiges Wesen bist, weil du Sätze von dir gibst, die ich dir auch oft glaube, die wahr oder falsch sein können. Und dass es Sinn macht und dass du ein sinnfähiges Wesen bist. Das wollte ich damit machen. Ich wollte nur den Unterschied treffen mit den Qualia, mit den Lichtwellen und dem Grün, dass es eine materielle Ebene gibt und eine nicht materielle Ebene und dass ich beim Menschen diese nicht materielle Ebene prioritisiere. Und ich wollte darauf hinaus, weil du zu sagen schienst, dass diese nicht materielle Ebene entweder nicht so wichtig ist oder dass sie nicht prioritisiert werden sollte oder so. Und das wollte ich verhindern.
Moralisch ist sie...
Und noch ein Ding. Ich wollte, und das war ursprünglich darauf hinaus, wollte ich, dass diese nicht materielle Ebene eben empirisch nicht untersucht werden kann. Darauf wollte ich hinaus.
Doch, natürlich kannst du, das sind ja alles Daten. Wenn ich Dinge sage, das sind Daten, das sind Dinge, die man empirisch untersuchen kann, und das tut man.
Die Farbe Grün ist kein Datum, die Bedeutung...
Jetzt bist du bei den Qualia. Darf ich mal ausreden? Du wechselst sprunghaft von Ebene zu Ebene. Jetzt habe ich mit dem Objektiven
Ich habe diese Angewohnheit, über diese Themen zu reden, mit Analogien. Ich habe über die Qualia geredet, hättest du mich ausreden lassen, hätte ich gesagt, die Farbe Grün ist empirisch nicht untersuchbar, genauso wie die Bedeutung deiner Sätze nicht untersuchbar sind. Ich sage das eine wie das andere. Bei der Farbe Grün merkst du ja, dass es empirisch nicht nachweisbar ist. Das sind die Qualia. Ich weiß, dass du das verstehst. Du hast den Aufsatz von Thomas Nagel gelesen. What it is like to be a bat. Und jetzt möchte ich sagen, dass die Bedeutung deiner Sätze, dass wir Sinn machen können, wahr oder falsche Propositionen aufstellen können, dass das gleichzusetzen ist, in der Art und Weise, dass das nicht empirisch beobachtbar ist, mit den Qualia.
Doch, das ist natürlich empirisch beobachtbar, weil wir sind in der Lage, das zu tun, und das zu beobachten und das zu beschreiben. Das ist natürlich empirische Realität,
was
wir machen.
Das ist nicht empirische Realität.
Den Sinn.
Die Naturwissenschaft untersucht nicht die Bedeutung des Universums. Das ist eine mittelalterliche Vorstellung. In der
Bedeutung
Welt.
Bedeutung des Universums.
Deine Sätze bedeuten etwas. Und das ist nicht empirischer Natur. Sonst müsstest du sagen, dass die Naturwissenschaft in den materiellen Dingen der Welt Bedeutung findet.
Nein, aber was empirische Natur ist, ist die Realität, dass ich erstens Lautäußerungen mache, lokutionäre Akte, dass ich damit bestimmte Dinge verbinde, die ich für wahr erkläre zum Beispiel, das sind illokutionäre Akte. Und dann ist auch noch empirisch beobachtbar, dass ich je nachdem eine Intention habe, damit dich wütend zu machen zum Beispiel, das wären perlokutionäre Akte. Das sind Dinge, die man beobachten, beschreiben, erklären kann. Und das sind alles Funktionen unserer Intelligenz. Und ich stimme dazu, andere Tiere können das, so viel wir wissen, nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche Wesen auf anderen Planeten, aber auf der Erde kann niemand so gut mentale Modelle gestalten und so komplex über die Welt nachdenken, wie es können.
Okay, aber vielleicht ein bisschen zurückrudern dort, weil was ich nicht akzeptiere, ist, dass die Moralfähigkeit, die ich ins Zentrum stelle, kein valides Moralsystem ist, weil Schwerstbehinderte das nicht manifestieren. Mhm. Also ich mache doch keinen Fehler, wenn ich die Moralfähigkeit ins Zentrum stelle und sage, nur moralfähige Wesen sind moralisch zu berücksichtigen. Nur weil es Behinderte gibt, heißt das doch nicht, dass ich einen Fehler mache, das ins Zentrum zu stellen.
Nein, ich sage ja, und ich wiederhole mich ständig und wir drehen uns wirklich langsam im Kreis.
Okay.
Ich sage, wenn ich dein Argument akzeptiere, dann widersprichst du dir mit deinem Argument selbst. Weil dann müsstest du sagen, dass Menschen, die eindeutig nicht in der Lage sind, zu dieser Art von metakognitiver Aktivität, mhm. nicht in diese Kategorie der moralisch relevanten Wesen fallen und darum darf man sie essen. Ja. Das ist nur dein Argument zu Ende gedacht, nichts anderes. Das ist nicht mein Argument. Und ich finde dein Argument eben falsch, weil wenn man es zu Ende denkt, zeigt sich, warum es falsch ist.
Erstens akzeptiere ich nicht, dass diese Leute nicht moralfähig sind, nur weil sie schwerstbehindert sind. Da haben wir einfach einen fundamentalen Meinungsunterschied. Ich glaube, dass das nicht vorliegt. Ich würde die immer noch als moralfähig.
Aber warum glaubst du dann, dass das bei Schweinen definitiv nicht vorliegt? Gib mir einen rationalen Grund, warum du eindeutig 100% Certainty hast, dass Schweine nicht moralfähig sind, während du gleichzeitig darauf pochst, dass es nicht 100% Certainty ist, dass schwerstbehinderte Menschen ohne neuronale Aktivität immer noch moralfähig sein können.
Weil es noch nie ein Schwein gegeben hat, das Moralfähigkeit manifestiert hat.
Aber der Vergleich ist jetzt mit den Schwerstbehinderten, die das auch nicht tun, die manifestieren es nicht.
Nein, ich habe gesagt,
bei diesem Vergleich.
Ja, und ich bleibe bei dem Vergleich.
Lass uns wirklich das Schwein und der Schwerstbehinderte.
Ja.
Null kognitive Aktivität. Absolut klar, eindeutig, das Gehirn ist im Wesentlichen tot.
Nein, du, aber okay.
Bleiben wir bei diesem Beispiel. Und du sagst, hier ist vielleicht noch morale Fähigkeit gegeben.
Ja.
Okay. Warum ist dann beim Schwein garantiert keine morale Fähigkeit gegeben? Weil hier ist die kognitive Aktivität auf einem so geringen Niveau, dass es eindeutig ist, dass die Moralfähigkeit, die du und ich haben, nicht gegeben sein kann. Aber wenn da etwas noch gegeben ist, warum ist so sicher, dass da nichts gegeben ist?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also meine Antwort darauf wäre, und einfach auf die Konzepte hören, die ich gerade aussprechen werde, weil ich noch nie ein Schwein gesehen habe, das Moralfähigkeit manifestiert hat. Das heißt, ich habe noch nie ein Schwein gesehen, das das macht. Nicht ein spezifisches Schwein oder so. Ich habe noch kein Schwein gesehen, das Moralfähigkeit manifestiert hat. Und daher kann ich annehmen, dass Schweine keine Moralfähigkeit haben. Während ich bei Menschen im Normalfall die Moralfähigkeit feststelle und auch annehme, aus guten Gründen, weil sonst könnten wir nicht miteinander leben. Und deswegen sage ich, dass, ich gehe vom Normalfall aus des Menschen. Beim Schwein gibt es keinen Normalfall. Ich habe noch nie ein Schwein gesehen, das Moralfähigkeit manifestiert hat. Deswegen schließe ich, dass die Schweine das nicht fähig sind zur Moral. Während beim Menschen das der Normalfall ist. Und dann bin ich nicht gewillt, einer marginalen Ausnahme diese Moralfähigkeit abzusprechen. Weil ich ja oft Menschen sehe, die das haben. Ich nehme das als Natur des Menschen, die nicht einfach zerstört wird, weil ein Hindernis vor dieser Fähigkeit steht.
Das ist kein empirisches moralphilosophisches Argument, dann ist das irgendein eben spirituelles vielleicht Argument.
Ja, aber das liegt doch in der Natur der Sache.
Nein,
Herr Kovic, die Autonomie hat nichts mit der Empirik zu tun.
Nein, man muss rationale Begründungen liefern.
Die Naturwissenschaft schließt die Autonomie und den freien Willen aus dem naturwissenschaftlichen Weltbild.
Gut, jetzt wird's ganz wild. Also nochmal zu einer Schwerstbildung.
Nicht so wild, das ist klar.
Das sind Edge Cases und Edge Cases sind gut, um zu prüfen, ob ein Argument stichhaltig ist. Deines ist es nicht. Die Edge Cases zeigen, dass das, was du als Normalfall bei Menschen beschreibst, Moralfähigkeit, eindeutig nicht gegeben ist. Aber gleichzeitig sagst du, bei diesen Edge Cases, wo das eindeutig nicht vorhanden ist, trotzdem könnte es vorhanden sein. Und wenn es bei diesen Edge Cases vorhanden sein könnte, dann kann nicht bloß die Zugehörigkeit zur Spezies Mensch ausschlaggebend sein, weil es sich eben nicht manifestiert. Du hast gesagt, es muss sich manifestieren. Und hier kann es sich nicht und wird es sich nie manifestieren.
Okay.
Und dann ist die Frage, wenn es sich bei Schweinen auch nicht manifestiert, wie bei normalen Menschen, sage ich mal, wie kann man begründen, dass hier ein kategorischer Unterschied gegeben ist? Und man kann es eben nicht.
Weil ich vom Normalfall ausgehe und die Randständigen in die Kategorie Mensch. Ich lasse mich doch nicht durch die Ausnahmen invalidieren. Die Ausnahmen bestätigen die Regeln. Deswegen nennen wir sie auch behindert.
Jetzt müssen wir ein bisschen Popper machen. Jetzt müssen wir ein bisschen Falsifikationismus machen. Ausnahmen bestätigen nicht die Regel, das ist ein Sprichwort. Ausnahmen widerlegen die Regel. die Ausnahme hat deine Regel widerlegt.
Nur wenn es um Induktion geht und empirische Beobachtung.
Das ist eine empirische, du sagst das selber empirisch vor, dass du
aber die Manifestierung hast. Aber du hast gesagt, Ausnahmen belegen nicht die Regel, sondern widerlegen die Regel,
ja.
Würdest du sagen. Okay, aber ich sehe nicht, wie du das gleiche Problem aus dem Weg gehst. Tiere leiden, wir sollten das Leid vermindern. Mhm. Was ist mit schwerstbehinderten Schweinen oder Tiere, die Schweine, die kein Leid empfinden? Dann können wir die einfach in den Topf werfen und essen?
Mhm. Wenn du Schweine züchtest, eine Spezies, die komplett empfindungslos ist, mach mit denen, was du willst.
Wirklich?
Mach große Fabriken, in denen du die züchtest. Und darum bin ich auch dafür, dass man Fleisch, dieses künstliche Fleisch züchtet, das mit der Gänzglas. Da gibt es ja Fortschritte.
Okay.
Mach mit dem, was du willst. Ess dich satt. Niemand leidet darunter. Bei diesem Fleisch hast du mit der Gänzglas zu Beginn. Man muss ja mit Proben beginnen, aber das ist vernachlässigt.
Okay, also können wir doch Schweine essen, die nichts fühlen. Also sollten wir diese Schweine wahrscheinlich essen. Die gibt es wahrscheinlich im Moment.
Also ob wir sie sollten, ist dann keine moralische Frage mehr, weil das wegfällt. Weil kein unnötiges Leid entsteht.
Okay, wenigstens konsistent. Im Sinne von, du sagst, wenn Dinge überhaupt kein Leid erfahren oder nicht mal können, also nicht leidensfähig sind, dann kann man mit ihnen alles anstellen, was man will. Sozusagen wie mit einem Stein.
Ja, oder mit einer Pflanze.
Oder mit einer Pflanze.
Steine leben ja nicht, aber werden ja Lebewesen.
Okay, okay, okay. Ja, das kann ich akzeptieren, macht Sinn. Aber ich würde auch, ja, ich sehe dort einfach nur Probleme, weil ich sehe nicht, wie, eben, wir haben wieder dort dieses Problem, dass ich nicht auf einer empirischen Ebene argumentiere mit der Autonomie und der Freiheit. Also ist Poppers Theorie, was auf das Empirische zu beziehen ist, nicht anwendbar. Du hast das wild genannt, das ist gar nicht so wild. Wenn du Richard Dawkins anschaust, der sagt auch, die Menschen sind die einzigen Wesen, die der Evolution entkommen sind. Das ist ein ganz normaler Befund, dass wir die materielle Welt irgendwie transzendiert haben.
Nein, das haben wir nicht. Das ist jetzt ganz gefährlich, was du sagst. Wir haben Evolution. Also Evolution wissen wir ja nicht. Also Evolution geht ja über Millionen von Jahren.
Mhm.
Wenn es Menschen gibt in 10 Millionen Jahren, wer weiß, wie wir sein werden.
Ja.
Aber kann man sagen, wir haben viele Dinge, denen wir ausgesetzt waren in der Natur, durch unsere Intelligenz überwinden können. Nur schon, dass wir hier in diesem Raum sitzen, das ist ja nicht natürlich gewachsen am Baum. Das
ja.
Ist, waren mal Bäume und die haben uns schön zu Tischen gemacht.
Definitiv.
Also all diese Dinge können wir, ja. Aber natürlich sind wir immer noch Teil der materiellen Realität. Also das ist ja völlig, es gibt nichts in uns und an uns, das nicht materiell ist.
Natürlich gibt es das. Dass du Entscheidungen fällen kannst, dass du falsch liegen kannst, das ist alles nicht materiell.
Ja, das ist die Summe, die Konsequenz von uns als materiellen Wesen.
Aber wenn das...
Das sind alles Dinge, die in unserem Kopf passieren. Aber jede Entscheidung, die wir treffen, sind nur um die Baller.
Nein, nein. Weil wenn die Konsequenz von Materiellem kann ja nur materielles selbst sein. Die Konsequenz von Materiellem ist materiell. Und ich sage dir gerade, dass du Dinge tust, die materiell nicht erklärbar sind. Okay. Die nicht materiell.
Jeder Gedanke, den ich heute hatte, findet in meinem Gehirn statt. Und verbunden mit dem ganzen Körper. Alles...
Materie hat keine Gedanken. Wie kannst du das erklären? Oder dass du Entscheidungen fällst, dass du richtig oder falsch liegen kannst. Also wie sagst du, dass
falsch ist ja nicht.
Das hat nichts mit Materie zu tun. Materie liegt weder richtig noch falsch. Der Stein ist weder richtig noch falsch.
Sollen ist ein Unterschied, genau.
Genau. Alles, und das Sollen ist nicht materiell.
Aber unsere Intelligenz, unsere menschliche Intelligenz, also die Dinge, die wir am Land stellen, das sind emergente Eigenschaften, die wir haben, der komplexen Biologie.
Du würdest also sagen, richtig und falsch liegen ist materiell.
Nein, richtig und falsch liegen, sich Gedanken darüber machen, finden natürlich auf dem Substrat biologisch, dass wir sind, dass wir Hauptstadt.
Aber es kann nicht materiell sein. Du bist also einverstanden, das kann nicht materiell sein. Auch wenn du das sein Substrat nimmst, eine notwendige Bedingung, ist das nicht materiell.
Nein, das ist natürlich materiell. Das ist keine Beschreibung von objektiven Sachverhalten, nicht eine Beschreibung der materiellen Realität.
Genau.
Sondern es ist eine Deklaration, wie wir die Realität gestalten wollen.
Und the map.
Das ist ein Sprechakt, ein deklarativer Sprechakt.
Wie wir die, okay, ja, aber da, wie sagt man auf Englisch? The map is not the territory. Ja, die Landkarte ist nicht das Territorium, das die Landkarte abbildet. Mhm. Und du verwechselst hier gerade das Territorium mit der Landkarte. Wenn du über deklaratorische Sachen sprichst, die die Welt beschreiben, dann ist die Beschreibung der Welt nicht Teil der Welt.
Ja, doch, natürlich, es findet in der Welt statt. Es findet auf Basis unserer biologischen Realität statt. Und vielleicht verändert es die Welt, wenn wir dann Dinge anders machen oder wie auch immer.
Es ist Teil der Welt nur, wenn du das Nicht-Materielle zur Welt zählst. Das Materielle beschreibt sich nicht selber, macht auch keine Deklarationen über sich. Aber eben, ich würde sagen, gut für dich, dass du da denkst, dass wenn Tiere nicht leiden, dann kann man mit ihnen alles tun. Ich würde einfach sagen, wie kannst du denn sagen, wie kommst du zum Schluss, dass Tiere überhaupt leiden? Weil ich könnte ja auch sagen, die Pflanzen leiden. Oder die Amöben.
Das kannst du sagen. Wenn wir sagen, die Pflanzen leiden, dann wäre das ein noch stärkeres Argument für Veganismus, weil wir bauen ja sehr viele Pflanzen an, die wir an Tiere verfüttern und die leiden dann zusätzlich. Das heißt, wenn wir keine Tiere mehr essen, haben wir kein Tierleid und weniger Pflanzenleid hätten wir. Pflanzen leiden aber nicht. Wir wissen das biologisch ziemlich gut. Es gibt Nozizeptoren, also bestimmte Enden an Nerven, die bestimmte Tiere haben, bewiesenermaßen haben, die noxische Reize rezipieren können. Also zum Beispiel mechanischen Schaden, mechanische Reize oder thermische Reize, wenn es heiß ist oder zu kalt, chemisch vielleicht auch. Also potenziell gewebeschädigende Reize. Und die Tiere, die wir essen, die haben auch zentrale Nervensysteme, die diese Reize biologisch sehr ähnlich verarbeiten, wie wir Menschen das tun. Und zweitens haben wir Manifestationen, Verhalten, sehr ausführlich dokumentiert, seit vielen, vielen Jahren bei den Tieren, die wir essen, die ziemlich nahelegen, dass nur schon das Verhalten der Tiere nicht nur eine passive Reaktion ist wie bei Pflanzen, sondern dass damit sehr intensiv negative Valenzen verbunden sind.
Okay, ich würde das jetzt eben sehr arbiträr nennen, weil all diese Nozizeptoren und so weiter, das sind einfach Nervenzellen und so weiter, die negative Reize sozusagen registrieren und im Gesamtsystem Gegenreaktionen auslösen. Aber daraus zu schließen, dass wir wissen, dass die Tiere leiden, würde ich mal sagen, ist falsch. Das kann man nicht wirklich wissen.
Woher weißt du denn, dass ich leide? Weil du hast genau das gleiche Argument wie ich bei Tieren. Wir haben ähnliche Biologie und du weißt nicht, was in mir wirklich vorgeht. Also wenn die Biologie, also der biologische Apparat nicht wichtig ist und die Reaktion, das Verhalten auf diese Reize nicht ausschlaggebend ist, dann weißt du.
Aber das ist ja jetzt auch Speziesismus, einfach so zu sagen. Nur jene Spezien, die uns gleichen, also sozusagen dem Menschen gleichen als Modell, sind leidensfähig.
Das ist wieder überhaupt nicht.
Okay.
Das war überhaupt nicht mein Argument. Mein Argument war, es gibt gewisse Tiere, die so ähnlich sind wie wir, die so gute Forscher sind, dass es praktisch sicher ist, dass die auch leiden. Das schließt nicht aus, dass es nicht noch weitere Tiere gibt oder weitere Lebewesen, die auch leiden. Bei diesen Tieren wissen wir es aber.
Ich würde das, weil wenn die keinen Geist haben, keine Personen sind, würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob die leiden. Wenn die keinerlei mentale Manifestationen haben, die darauf schließen würden, dass das Subjekte eines Lebens sind. Das ist ja, was Tom Regan argumentiert, ein Tierrechtler. Er redet von Subjekten eines Lebens, ja. Und ich würde eben sagen, wenn man kein Subjekt ist, dann kann man auch nichts fühlen. Wenn man kein, auf Englisch würde man sagen, Mind hat, wenn man keine, Seele ist vielleicht das falsche Wort, Mind, verstehst du, das ist sehr schwierig zu übersetzen auf Deutsch, ein Geist oder eine Person ist, ein Ich, würde man sagen auf Deutsch. Das ist vielleicht.
Also das wäre auch wieder Ausprägung von Intelligenz, je nachdem korrelieren vielleicht mit Bewusstsein.
Ja.
Also erstens, die Tiere, die wir kennen, die haben das zumindest zu einem gewissen Grad.
Welche zum Beispiel?
Also Schweine zum Beispiel, die sind ähnlich intelligent wie Hunde und die können ähnlich intelligent auf Menschen reagieren, Zuneigung zeigen, Angst zeigen. Also das wäre eine Analogie. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo warst du genau?
Ich war bei...
Dass es willkürlich ist und Speziesismus.
Nein, aber dann hast du es wieder auf etwas anderes geführt, dass dein Argument ein anderes ist.
Genau. Also eben, du sprichst jetzt auf den Geist, ich spreche einfach von der biologischen...
Ach ja, genau, ich wollte sagen, dass es für mich unplausibel ist, dass wenn ein Ich nicht existiert, dass etwas gefühlt werden kann, weil kein Ich existiert, um es zu fühlen. Das wollte ich damit
sagen. Ein konkretes Beispiel. Bei Fischen dachte man früher, dass die nicht empfindungsfähig sind, also wenn man die aus dem Meer holt und einfach ersticken lässt, macht denen nichts. Und es gibt viel Forschung, wo man das untersucht hat und man weiß von den Reaktionen, die reagieren, so wie man es erwartet, sie haben Nozizeptoren etc. Und da gibt es Experimente zum Beispiel, die sind ganz interessant, wo man ihnen Opioide gegeben hat. Opioide unterbrechen nicht
die noxischen Reize, aber sie verändern die Verarbeitung, die komplexere Verarbeitung dieser Reize im Gehirn. Und man sieht dann, wenn man Fischen Opioide gibt, reagieren sie ähnlich wie Menschen darauf. Andere Wirbeltiere und so sowieso, aber auch bei Fischen ist das interessant, dachte man lange Zeit nicht, aber die verhalten sich dann in der Konsequenz weniger gestresst in dem Sinn und zeigen weniger negative Reaktionen. Und das wäre zum Beispiel ein Argument, wo man sagt, dann biologisch, wir können nicht an den Fisch hineindenken, aber der Umstand, dass diese Opioide bei ihm im Kopf etwas machen, was diese Reize verträglicher macht, ist ein sehr starkes empirisches Indiz, dass da was los ist.
Kann man so sehen. Ich würde einfach sagen, das ist wirklich keine legitime Schlussfolgerung. Nur weil dort gewisse Sachen unterbrochen werden, die sozusagen die Signale unterbrochen werden, damit die sich nicht an den Ort hin bewegen, zum Beispiel. Das ist ja, glaube ich, was passiert bei diesen Betäubungen oder dieser Anästhesie, dass dort diese Signale unterbrochen werden. Da muss man eigentlich nur sagen, dass das eben diese physikalischen Reaktionen verhindert, die eigentlich passieren würden.
Das ist nicht ganz das Gleiche. Anästhesie ist quasi, du bist weg.
Ja.
Und Opioide, du bist ja noch bei Bewusstsein, aber okay. Deine Verarbeitung im Gehirn dieser Reize verändert sich.
Ja, nur wenn man annimmt, dass die überhaupt bewusst sind, könnte man sagen, dass ihr Bewusstsein überhaupt sozusagen betäubt wird oder also ein bisschen vermindert wird.
Das ist für mich gar kein Kriterium, aber man kann okay. Sie beobachten im Verhalten. Also das Verhalten von Fischen, die leiden ohne Opioide, ist anders als bei Fischen, die leiden mit Opioide.
Eben, ich würde jetzt sagen, man kann kein, ohne Bewusstsein kann man kein Leid haben. Das würde ich eben sagen. Für Leid braucht es ein Bewusstsein.
Was ist die Begründung?
Weil ich nicht sehe, wie Leid passieren kann, weil um Gefühle zu haben, und Leid ist ein Gefühl, muss man ein Bewusstsein haben, dass das fühlt.
Also ein Gefühl, es ist nicht...
Sonst ist das Gefühl ohne jemand, der das fühlt, das macht für mich keinen Sinn. Ja, also das ist wie ein Gedanke ohne Denker, das ist fast platonisch gedacht.
Ja, aber die Gefühle sind da als Empfindungen. Es gibt Gefühle, die nur Menschen haben, wenn ich mir Sorgen mache, wie bezahle ich meine Miete nächsten Monat. Ein Orangutan wird das nie empfinden. So. Aber was ein Orangutan und ein Huhn und ein Fisch empfinden werden, sind eben diese noxischen Reize, die auch als Gefühl ankommen, und zwar als Schmerz. Das ist evolutionär sehr plausibel, dass unterschiedliche Tiere das herausgebildet haben als Schutzmechanismus. Es ist sinnvoll, wenn man diesen Leid erfährt, weil man dann diesem Schaden aus dem Weg gehen kann, das nicht noch mehr schaden.
Das ist aber evolutionär nicht so plausibel. Überhaupt nicht plausibel, eher unplausibel. Ja, würde ich sagen, weil das könnte doch alles eine sehr raffinierte Maschine sein, wo überhaupt kein Bewusstsein dabei ist. Ich meine, wenn das plausibel ist, warum ist das bei Amöben nicht der Fall? Auch Amöben können Dingen aus dem Weg gehen, die ihnen schaden, auch ja. Pflanzen. Aber dort sprichst du das Bewusstsein ab, während du bei nur ein bisschen technisch vielleicht komplexeren Dingen plötzlich Bewusstsein zusprichst, hineinprojizierst, würde ich sagen.
Dann ist für mich kein Kriterium für Empfindungsfähigkeit. Ich sage nicht, dass das korrelieren muss.
Okay.
Erstens. Zweitens, alle Lebewesen reagieren auf Reize aus der Umwelt. Das ist ja eines der Kriterien, das das Leben auszeichnet.
Ja, würde ich sagen.
Wir wissen nicht, wie viele Lebewesen empfindungsfähig sein könnten. Und ich schließe nicht aus, dass der Cut-off noch viel weiter geht, als wir heute denken. Aber ich sage nur, dass wir den Cut-off bis hierhin jetzt rationalerweise schieben mussten, weil die biologische Ähnlichkeit zwischen vielen Tieren und uns Menschen ist so gravierend und die beobachtbaren Mechanismen so ähnlich sind, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das komplett anders verarbeitet wird.
Ja, ich finde den Cut-off sehr arbiträr, muss ich sagen. Weil, okay, Bewusstsein müssen wir auf der Seite lassen, ob das jetzt stimmt, was ich sage, spielt keine Rolle. Ich würde trotzdem sagen, all diese Reaktionen, die du beschreibst, wo du sagen würdest, das lässt auf Gefühle schließen oder auf Leidfähigkeit oder das Leid fühlen, würde ich auch wieder sagen, das könnten doch einfach Maschinen sein, die nichts fühlen.
Ich könnte auch eine Maschine sein, die nichts fühlt. Was ist denn dann belegt, dass ich das nicht bin?
Weil ich annehme, dass du ein total anderes Wesen bist, auf multiplen Ebenen. Du handelst nach Gründen, du verlangst von mir moralisches Verhalten, ich verlange von dir moralisches Verhalten. Das heißt, ich nehme an, dass du einen freien Willen hast. Ich verlange von dir, dass du Bedeutungen verstehst, weil ich denke, du kannst das. Das ist komplett anders als Tiere. Ja?
Also erstens, das ist nur, du hast es gesagt, du nimmst es an, du hast keine Begründung geliefert. Und zweitens, du rekurrierst immer wieder auf diese Intelligenz. Und ich sage halt, wir haben höhere Intelligenz als andere Tiere, aber das bedeutet nicht, dass andere Tiere darum nicht empfindungsfähig sind.
Okay, wir könnten wirklich lange darüber diskutieren. Ich würde vielleicht noch auf etwas zu kommen. In meiner Meinung ist die vegane Lebensweise eine Mangelernährung. Und das ist auch ein Problem, das ich damit habe. Mhm. Es ist wirklich nicht gewinnbringend für die eigene Gesundheit, vegan sich zu ernähren. Viele Veganer, ich glaube, die Entfallrate, die Rückfallrate ist ungefähr 80% oder 90%, die halten es nicht aus, sich vegan zu ernähren, auch mit Supplementierung und so. Es ist sehr, sehr schwierig. Die meisten Menschen können das nicht und fühlen sich nachher schlecht und essen dann wieder tierische Produkte.
Das ist kein empirischer Beleg, dass es tatsächlich so ist. Die meisten Menschen schaffen es nicht, weil es halt schwierig ist, weil man aufgewachsen ist mit Fleisch, mit Tierprodukten. Der Umstieg ist ein großer Umbruch im Leben. Das ist einfach so. Die Mangelernährung ist ein Mythos. Man kann problemlos gesund sein. Es gibt da auch Reviews etc., wo man dann verglichen hat, so gut es geht, epidemiologisch zum Beispiel, was sind die gesundheitlichen Karrieren von Menschen, die sich so oder so oder so ernähren. Und ich sage jetzt nicht, dass vegan das Gesündeste ist oder vegetarisch. Es gibt viele Studien, die zeigen, gewisse Krebsarten sind weniger häufig. Aber ich glaube, man kann sagen, gesundheitlich gibt es keine Bedenken, solange man gewisse Dinge supplementiert. Das würde ich empfehlen. Also Vitamin B12, Magnesium, Calcium zum Beispiel. Das ist ein Zusatzaufwand. Und ich habe den auch und ich habe Brausetabletten. Die kosten im Lidl Aldi 20 Stück, glaube ich, so Franken 50. Das sind für 3 Packungen 4,50 pro Monat, so 6 Franken. Zusatzaufwand als Risiko quasi Reduktion würde ich empfehlen und das ist für mich absolut verträglich.
Okay. Aber für die meisten Menschen angeblich nicht. Also man hört ja viel von diesen Leuten, Angelina Jolie und so. Auch, ja, man könnte jetzt viele aufzählen. Nicht, dass ich die alle im Kopf habe. Aber selbst wenn das für dich geht, was ist, wenn jemand sagt, ich kann nicht ohne tierische Produkte leben? Das geht für mich einfach nicht. Ja?
Also wenn es medizinisch nicht geht, dann ist das halt nicht unnötiges Leid, das verursacht wird. Dann muss die Person tierische Produkte konsumieren, um zu überleben. Was wir wissen, so statistisch, das ist eine sehr kleine Minderheit der Bevölkerung. Die meisten Menschen könnten weitgehend auf tierische Produkte verzichten. Man muss ja nicht 100%, also eine Reduktion um 80% ist.
Warum machen Sie es denn nicht?
Ja, weil es gut schmeckt. Das ist ja der.
Nein, das ist eine Annahme. Vielleicht, weil es auch gesundheitlich viel besser ist als die rein pflanzliche Ernährung. Das könnte auch ein Grund sein.
Definitiv nicht. Also es gibt wirklich sehr viel Forschung genau zu dieser Frage. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, pflanzliche oder fleischlose Ernährung ist gesünder, muss sie nicht sein, aber es gibt sehr viel Evidenz mittlerweile, dass es nicht ungesünder sein muss.
Also da bin ich anderer Meinung. Ich denke,
das ist keine Frage der Meinung, das ist eine Frage der PDI, aber das müssen wir in einem anderen Kontext.
Okay. Ja, ich würde vielleicht noch als letztes.
Aber jetzt sag mal zu dir, also glaubst du jetzt, wenn du vegan stellen würdest, wäre das für dich ein gesundheitliches Risiko?
Ich glaube schon. Ich habe es mal versucht. Ich habe zwei Dinge versucht. Ich habe versucht, mal nur Fleisch zu essen. Und das konnte ich auch nicht durchhalten, weil dort ging die Konzentration, verminderte sich. Meine Beine fühlten sich komisch an, als wäre die Knochen irgendwie ein bisschen hohl, was nicht so gut für den Sport ist. Ich war auch ein bisschen hyperaktiv. Und ich habe mal versucht, nur Pflanzen zu essen. Nein, ich glaube, es waren nur 3 Monate im Studium und das habe ich auch nicht geschafft. Eigentlich genau das gleiche. Konzentrationsfähigkeit verringerte sich, das Knochenproblem hatte ich nicht, aber ich war komplett energielos und ich konnte mich nicht konzentrieren und das war für mich nicht gut. Ja, ich musste aufhören, weil ich wusste, dass ich da nicht damit leben konnte. Also habe ich einfach auf die Mischernährung gesetzt, was ich bis heute fortsetze. Nicht pur Fleisch, nicht pur, weißt du.
Da muss man natürlich sagen, das ist nur eine subjektive Erfahrung, was davon Confirmation Bias ist, was Placebo oder Nocebo ist, kann man nicht auflösen. Ich könnte jetzt das Gegenteil berichten, ich fühle mich top, gesund, für mein Alter bin ich auch relativ fit noch, etc. Aber das ist auch kein Beleg, dass vegane Ernährung gesund ist. Also eben subjektive Anekdoten sind bedeutungslos.
Ja, vielleicht schon, aber was man nicht sagen kann, ist, dass ich von Karnismus befallen bin, was du mir angelastet hast. Weil wäre ich Karnist, hätte ich ja kein Problem. Also wenn das jetzt Placebo wäre, dann hätte ich das nicht gespürt, hätte ich so viel Fleisch gegessen. Aber ich habe ja Probleme damit gespürt. Also bin ich Karnist und Vegetabilist. Ich bin beides.
Ja, also ob du jetzt wirklich wegen Fleischverzicht Probleme hat, das weiß ich effektiv nicht. Kann sein, dass du einer dieser Fälle bist, die medizinisch Fleisch essen müssen. Statistisch bezweifle ich es. Ich glaube, da ist mehr Bias bei dir drin als tatsächlich die Probleme. Aber das ist jetzt mein Prior und der Prior kann falsch sein.
Wobei, ich meine, ernährungstechnisch ist es auch so, dass wir tierische Eiweiße viel besser aufnehmen können als pflanzliche. Ich meine, das ist einfach so. Diese pflanzlichen sind nicht so gut bioverwertbar und so weiter. Da gibt es sogenannte Antinutritive drin und so weiter. Es ist wirklich nicht so gut. Nicht so gut wie die Tiere.
Das stimmt überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich schicke dir gerne noch ein paar Reviews.
Okay.
Man kann bedenkenlos tierlos, fleischlos leben. Und der springende Punkt ist, man muss es nicht machen.
Okay, aber wir sind...
Du musst Fleisch essen, dann könntest du problemlos 90% weniger Fleisch essen und immer noch Fleisch essen.
Aber du auch. Du könntest auch problemlos weniger Leid verursachen.
Ich habe für mich den Schritt entschieden. Ich gehe noch die letzten 10%, weil es mir nichts ausmacht.
Ja, also ehrlich gesprochen muss ich sagen, dass ich Veganer, die so argumentieren, ein bisschen heuchlerisch finde. Weil eben, unnötiges Tierleid verursachen, das machen die auch. Das mache ich, das machst du, das macht jeder. Weil unsere ganze Gesellschaft funktioniert so, auch das Anpflanzen von Tieren. Und ich würde auch sagen, ich glaube nicht, dass du denkst, dass Menschen nichts Besseres sind als Tiere. Ich glaube, du denkst auch, dass wir etwas Besseres sind.
Nein, ich habe gesagt, ich habe diesen Bias. Darum sage ich, genau. Menschen Tiere essen müssen, um zu leben, finde ich das akzeptabel.
Genau. Ja, in diesem Falle würde ich einfach sagen, ich glaube, wir brauchen das zum Überleben, weil es gesundheitlich besser ist, weil es wahrscheinlich moralisch unproblematisch ist, weil ich eben diese Moralfähigkeit im Zentrum stelle, während du eher die Leitfähigkeit ins Zentrum stellst. Und ich finde, das sind einfach zwei verschiedene Arten, die Moral zu bewerten. Und ich finde, es gibt Probleme mit beiden. Es gibt Probleme mit beiden. Weil zum Beispiel, gut, Tiere leiden, du sagst Veganismus, ich sage Verbesserung der Tierhaltung und wenn nötig, ja, dann züchten wir halt Tiere, die nichts mehr leiden. Wie du gesagt hast, warum nicht das?
Kompromiss.
Ja, genau. Also ist die Frage, Verzicht oder einfach Verbesserung der Tierhaltung. Und da würde ich sagen, nur weil wir Leid zufügen, folgt nicht der Veganismus. Es ist einfach eine Art, darauf zu reagieren, aber keine logisch zwingende. Da wärst du einverstanden.
Nein, überhaupt nicht. Also ich kann das als Schlussprämie von meiner Seite geben.
Ja, bitte.
Wenn man moralisch einigermaßen bedacht ist, da sind die meisten Menschen, würde man sagen, die Welt ist besser, wenn Leid, das nicht nötig ist, nicht stattfindet. Wir haben einen Hebel als Individuen, der unglaublich stark ist, Tierkonsum. Es gibt vielleicht nichts, was wir als normale Individuen besser steuern können, bezogen auf Leid, als das. Die ganze Welt können wir nicht retten, aber hier haben wir einen wirksamen Hebel, der jeder für sich betätigen kann. Man muss nicht ganz wie ich auf Null gehen, aber reduzieren geht problemlos.
Okay. Ich verstehe immer noch nicht, wieso das gut sein soll, das Leid zu vermindern. Nein, verstehe ich nicht so ganz.
Ich habe es probiert. Dann würde ich sagen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.
Ihnen auch. Danke, Herr Kovic. Thank you.